Lasst uns anfangen. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Wir wollen Gott loben und preisen und ihm heute Nachmittag Dankeschön sagen. Vater, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass dein Heiliger Geist in unserer Mitte ist. Herr, du bedeckst diesen Raum mit deiner Herrlichkeit und deine Wolke hüllt uns ein heute Nachmittag. Halleluja. Wir danken dir für alle Geschwister, alle Freunde aus nah und fern. Wir danken dir, dass du uns zusammenführst in Jesu Namen. Und du bist mitten unter uns, Vater. Ich danke dir. Amen. Wir stehen auf und singen und preisen unseren Heiland. Ich will mich freuen. Halleluja, Heiland, du hast so viel an uns getan. Oh, du hast uns erlöst von Tod und Teufel. Du hast uns errettet aus der Verdammnis, aus der Sünde, aus dem Verderben und hast uns ewiges Leben geschenkt. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Du darfst Gott danken. Du darfst ihn preisen. Du darfst ihn anbeten. Er macht unser Herzen froh. Gott ist so gut. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang, hat David gesagt. Gutes und Barmherzigkeit.
Halleluja, ist Gott nicht gut? Ein Vater für alles, was Kinder heißt auf Erden. Preis Gott. Ich möchte euch alle herzlich einladen. Ich freue mich, dass wir wieder alle da sind. Einige sind braun, andere ein bisschen blass. Du brauchst Sonne. So, wir waren gestern draußen bei Geschwistern in Brandenburg und wir hatten eine gute Zeit. Und ich sehe, einige sind gegrillt, andere noch nicht ganz. Aber wir freuen uns. Gott hat uns lieb. Amen. Heute wollen wir ein Stückchen weitergehen in die Wüste. Ich möchte dich einladen in die Wüste. Ich mag die Wüste und ich plane schon, vielleicht gehe ich doch noch in die Wüste Judäas. Gefällt mir unheimlich, die Wüste, ich habe mich in der Wüste verliebt. Und das war schön, das was Schönes in der Wüste, du sagst ja, aber da gibt es nicht, die Wüste lebt, die musst du nur entdecken. Heute Abend oder heute Nachmittag, mein Thema ist Menschen, die aus der Wüste kommen. Alle, die Gott irgendwo erlebt haben, waren in der Wüste, haben Wüstenerfahrungen gemacht, haben irgendwo mit Null angefangen, mit nichts, mit der Leere. Der Herr Jesus selber, der kam aus der Wüste. Und der Geist Gottes führte ihn in der Wüste. Er ging nicht von sich aus. Weißt du, die Wüste mögen wir nicht von uns aus, aber der Geist Gottes bringt uns dorthin. Und ich denke, dass der Geist Gottes dich auch irgendwo so ein Stück weit in die Wüste Berlins gebracht hat. Berlin ist auch eine Wüste, eine Betonwüste. So, und hier kannst du auch Gott so auf deine Art und Weise entdecken, wie auch immer. Ich möchte dich ganz herzlich zuerst mal einladen, noch für die nächsten Gottesdiensten. Hier am Freitag ist das Thema: Du wirst nicht zu Schanden werden. Der Teufel redet dir immer wieder ein, du bist nichts, du kannst nichts und du schaffst es nicht, du kommst nicht durch. Aber mit meinem Gott springe ich über die Mauer, hat der König David gesagt. Du wirst nicht zu Schanden werden. Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben, der Ermutigung. Vertraue Gott, gib dich nicht auf, verlass dich nicht auf Menschen, verlass dich auf den, der Himmel und Erde gemacht hat. Und Gott ist treu. Gott ist treu. Dann am Samstag ist Frauenbrunch um 11 Uhr für Frauen. Essie wird hier den zweiten Teil von dem Thema behandeln, die Würde der Frau. Dann am Samstagabend dürft ihr ja wiederkommen. Wir sind eine ganz fleißige Gemeinde. Wir haben Freitag Gottesdienst, wir haben Samstag Gottesdienst, wir haben Sonntag Gottesdienst, wir haben Mittwoch Gottesdienst. Also solari fari, oder wie ich diese Tage von einer Gemeinde Informationen bekommen habe: Wir lassen im Monat August die Gottesdienste ausfallen. Ja, um Himmels Willen. Stell dir mal vor, der Heiland kommt im Monat August und du bist nicht bereit. Wir lassen alle Gottesdienste im Monat August ausfallen. Kinder Gottes, wir sollen aufhören, faul zu sein. Gott hat uns gesagt, suche in der Schrift, forsche, seid brennend im Geist. Also wir lassen alle Gottesdienste aus, von wegen. Wir setzen noch welche an. Und ich habe auch einige eingesetzt. Im Monat August habe ich vom 25. bis 30. August ein Gospel-Musik-Revival-Meeting mit Jimmy Lee Howard aus USA. Wir haben also Musik-Gottesdienste. Lee Howard, ja, kommt aus einer musikalisch talentierten Familie, farbiger Bruder in Christus. Er hat zuerst mit weltlichen Musikern, Superstars gespielt und aufgetreten in verschiedener Art und Weise, hat Lieder, weltliche Lieder geschrieben und dann ist ihm der Heiland begegnet. Aber bevor der Heiland ihm begegnet ist, ist er zusammengebrochen. Weißt du, der Herr lässt diese Erfolgsleiter ganz hoch raufsteigen und dann zeigt er, das ist doch nicht alles. So, er wird da sein und sein Zeugnis geben. Er ist rauschgiftsüchtig geworden, depressiv, schwermütig, wollte nicht mehr leben. Und dann kam Jesus in sein Leben. Wo Jesus kommt, wird Satans Macht gebrochen. Preis Gott. So, und er wird erzählen, vom Dienstag bis Sonntag, hier einige Tage, uns von der Liebe Gottes. Ich möchte euch einladen, also dann zu diesem Gottesdienst. Da stehen auch weitere Themen hier, dann, was noch alles so in der nächsten Zeit stattfindet. Glaubensseminare, Bibelschule und prophetische Abende etc. Und das ist noch nicht alles. Also wenn ich euch alles sage, dann sagt, oh Bruder, mal tut es. Und wann kriegen wir Zeit zum Atmen? Also ein Tag im Hause Gottes ist mehr wert wie 1000 Tage irgendwo in den Palästen der Gottlosen. Und du verlängerst dein Leben, ein Tag im Haus Gottes, du verlängerst dein Leben um 1000 Tage. Überleg einmal, wie lange du dann lebst. Wenn du 52 Gottesdienste besuchst hier nur im Jahr, wir haben ja 150 bis 200 Gottesdienste im Jahr, dann verlängerst du mal 1000 Tage geteilt durch 360, dann weißt du, ein Tag im Hause Gottes ist mehr wie 1000. So Menschen, die aus der Wüste kommen. Ich möchte noch einen Nachruf weitergeben. Das ist ein erschütternder Bericht in dem Tagesspiegel gewesen, diese Tage. Da habe ich einfach raus und so weiter und möchte ich weitergeben für Leute, die kennen, die in eine Sekte gelandet sind, Wort- und Geistbewegung, was es auch alles ist. Fragt mich, was es ist. Es ist nichts Gutes auf jeden Fall. Und ich möchte nur sagen, schaut hin, wo es hinführt. Wenn man die klare Wahrheit des Wortes Gottes nicht haben gibt, gibt Gott kräftige Irrtümer, sogar, dass man seinen eigenen Körper, seine eigene Seele, seine eigene Familie, alles zerstört. So, das ist nur ein Bericht, ein Nachruf, wo ich einfach gedacht habe, das ist gut, dass ihr das lest. Denn wir haben auch einige Leute und kennen einige Leute, die in diese Sekte hineingeraten sind. Denen gibt es weiter. Und ich möchte einfach Mut machen, hilft, dass sie verirrten. Wenn es vielleicht ist noch Gnade, dass der eine oder andere Verirrte rauskommt aus diesen Irrtümern. Weißt du, Gott erlaubt vielen Menschen, die nehmen die Wahrheit nicht an, dann gibt er kräftige Irrtümer. Und hier so ein nettes Mädchen ist in so eine Falle Satans hineingeraten. Und wie kommt man raus? Ich gebe es dir, liest es durch und gib es weiter. Gottes Geschichten fangen immer mit der Wüste an, mit nichts, mit gar nichts. Ich bin extra in Israel, schon ein paar Mal, also ist nicht das, ich bin mehrere Mal in Israel gewesen und ich bin extra zu den Beduinen gegangen in der Wüste, in Beersheba. Ich wohnte im Zelt. Ich wollte wissen, wie hat Vater Abraham gelebt? Und ich wollte miterleben und so weiter, wie die so handeln. Natürlich ist es nicht mehr das, was es früher war. Das ist alles nur mehr so Kommerz, also Hotel im Zelt. Das ist also nicht mehr das. Aber man hat so ein bisschen Eindruck, die Wüste. Ich habe mit den Beduinen gesprochen in der Negev-Wüste. Dann habe ich einen Professor besucht oder getroffen, der die Wüste zum Blühen machte in der Negev-Wüste. Der nimmt Steine, der hat das Stück Land bekommen vom Staat umsonst als Experiment und er soll die Wüste zum Blühen bringen. Er liest die Bibel und pflanzt die Bäume, die in Abrahams Zeit dort gewachsen sind und er nimmt das Wasser aus der Luft, legt Steine, Kondenswasser und befeuchtet so die Wüste. Faszinierend, was er dort alles erntet. Selbstversorger, weit weg von der Prärie, also vom Zentrum und als Einsiedler lebt er. Gottes Volk, 5. Mose 8, Vers 2 und 3, Gottes Volk ist in der Wüste vom Herrn selbst geführt worden. Und dort lernten sie Gott vertrauen in der Wüste. In der Wüste, wo nichts wächst angeblich, wo nichts da ist, kann Gott Wunder tun. Und wir machen Wüstenerfahrungen als Kinder Gottes, egal wo wir hinkommen. Gott redet zu uns in der Wüste. Manchmal braucht es Zeit, wie beim Moses, Kapitel in 4. Mose, Gott redet selbst. Aber vielleicht nach 40 Jahren, da sitzt du da und hütest die Schafe von deinem Schwiegervater Jethro und immer wieder, du hast studiert, du hast deinen Doktor, du bist Professor, du bist in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen und dann hörst du nur mäh, 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 nur mäh, mäh, mäh. Und dann plötzlich siehst du so einen Busch brennen, dich regt nichts mehr auf. Gott kann dir begegnen, wenn dich nichts mehr aufregt. Und dann sagt Moses, also ich will mal doch der Geschichte nachgehen, ich will mal sehen, was dort passiert. Und dann sagt der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf dem heiligen Boden. In der Wüste ist heiliger Boden, kannst du es vorstellen? Und alles Große, das ist das Erstaunliche, alles Große hat Gott dem Volke Gottes nicht in Israel gegeben, sondern außerhalb Israels, in der Wüste, ganz besonders Berg Sinai, Berg Horeb, außerhalb so vom Milch, vom Land, wo Milch und Honig fließt. Die großen Offenbarungen sind alle draußen gewesen in der Wüste. Und warum? In der Wüste, da musst du auf niemanden Rücksicht nehmen. Da kannst du machen, was du willst. Da schert sich niemand. Dieser Professor sagt, hier kann ich schalten und walten, hier bin ich mein eigener Herr, meine eigene Regierung, mein eigenes Parlament. Hier bin ich, hier kann ich anpflanzen, hier kann ich probieren und arbeiten. Hier musst du auch dich vor niemandem mehr rechtfertigen. Hier bist du also ein freier Mensch, ganz ungehindert wirken. Und genau da ist Gott, führt dich raus aus allen Organisationen, aus allen ganzen Systemen, und dann in der Wüste kannst du dich entfalten. Johannes der Täufer war auch einer, der in der Wüste angefangen hat. In Jerusalem, obwohl er ein Priestersohn war. Er wäre eigentlich einer der hohen Priester gewesen, aber dort gab man ihm keinen Platz, denn niemand wollte hören, tut Buße. Keiner wollte umkehren, keiner wollte sein Leben verändern, also hat der liebe Gott ihn in die Wüste geschickt. Und dort am Jordan hat er angefangen, irgendwo zuerst mal am Strauch zu predigen. Ich war auch dort an dieser Stelle, wo die Essener herkommen, wo also Qumran-Kloster war früher. Wahrscheinlich hat das irgendwo eine Verbindung, ich lasse es dahingestellt. Aber auf jeden Fall in der Nähe von Qumran-Kloster hat er getauft und dann hat er gesagt, heute tut Buße. Weißt du, in der Wüste hat er hineingeschrien, hineingerufen, Leute, tut Buße, der Herr kommt. Keiner hat es gehört, aber irgendwo ein Beduine oder irgendein ein Pilger, der auf dem Weg nach Jerusalem war oder wo er sich verlaufen hat, so aus Jericho, oh, da ruft einer. Die Bibel sagt, die Stimme eines Predigers in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Johannes, in der Wüste. Du kannst in der Wüste Gott mehr Gutes tun, du kannst für Gott dich mehr entwalten und entwickeln und viel besser als in den heiligen Gemäuern. Irgendwelcher sakralen Kirche oder einem Tempel. Gott fängt mit nichts an, in der Wüste mit niemand. Ich habe mal Freiversammlung in Augsburg gehalten, das war interessant. Meine Geschwister, die dabei waren, die haben gesagt, das gibt's doch nicht, hier singen wir für die Spatzen. Aber weißt du, wir haben nicht für die Spatzen gesungen, denn hinter dem Busch, da luchste einer und da guckte einer und wir haben gesehen, hinter den Gebüschen, da stecken so viele. Also wir haben zwar äußerlich für die Spatzen gesungen, aber wir haben Menschen erreicht, hinter den Gebüschen. Du glaubst gar nicht, was so am Jordan im Gebüsch alles noch steckt. Und da kamen diese Pilger und Johannes, würdest du mich taufen und würdest du mich mein Leben in Gottes Hand legen und so weiter. Und so kam einer nach dem anderen und schließlich kam ganz Jerusalem raus. Und sogar als letztes der Herr Jesus Christus. Und er lässt sich auch taufen vom Johannes den Täufer. Also du siehst, unsere Arbeit für Gott auch in der Wüste ist nicht vergeblich. Und von der Bibel heißt es, Johannes war einer der Größten, die von Frauen geboren wurden zu dieser Zeit. Also einer der Größten. Wüstenerfahrungen, das machen alle Heiligen. Und ich finde, es ist erstaunlich. Ich habe zwischen Jericho und Jerusalem einen Einsiedler getroffen. Der lebt schon über 20 Jahre in einer Höhle und ist über 90 Jahre alt. Und er sagt, ich bete für sie. Also ich bin vorbeigegangen, ich wollte diesen Einsiedler treffen, der wohnt in einer Höhle. Er zieht das Essen hoch, was die Leute vorbeibringen. Die Pilger, wenn sie nichts vorbeibringen, bringen sie nichts vorbei. Dann betet er und fastet und so weiter. Und dann meine Gabe hochgeschickt. Geld braucht er nicht, er braucht was zu essen. Mit Geld kann er da oben nichts kaufen in der Höhle. Und dann schickt er Zettel zurück, I pray for you, I will pray for you. Und das ist doch schön, wenn einer in der Höhle für dich betet. Zwischen Jericho und Jerusalem. So, Wüstenerfahrungen. Wüstenerfahrungen sind Erfahrungen von Knappheit und Mangel. Da läuft nichts, das ist Wüste. Das kannst du überall erleben, da musst du nicht bis nach Israel fahren oder Sinai oder irgendeine andere Wüste. Das sind Versorgungsengpässe, das ist Wüste. Was werden wir essen? Womit werden wir uns kleiden? Das sind alles Wüstenerfahrungen, Durst und Hunger, Schwierigkeiten, Spannungen, Giftschlangen, böse Menschen, das sind auch Giftschlangen. Die sind schlimmer wie so eine Schlange. Eine Schlange kannst du noch aus dem Weg gehen, aber manchen giftigen Menschen, der ist gefährlich. In der Bibel heißt es einmal, du kannst an einem Löwen leichter vorbeikommen als an einem bösen Menschen. Also, das ist Wüstenerfahrung. Skorpione, Sandstürme, plötzliche Regenfälle. Ich bin an einer Stelle vorbeigefahren in der Wüste, mittendrin am Hochplateau, und da steht Baden verboten. Ich habe gesagt, typisch Juden. Schreiben doch mitten in der, oder Beduinen, mitten in der Wüste Baden verboten. Und dann habe ich jemanden gefragt, der dort stand, habe gesagt, Ist es nicht lächerlich, hier großes Schild aufzustellen, Baden verboten? Sagte, warten Sie, wenn Regenzeit kommen, dann sind diese ganzen Wadis voll mit Wasser und gehen Sie ein paar Meter weiter. Und was sehe ich ein paar Meter weiter? Ein Abgrund. Eine tiefe Stelle, wahrscheinlich die Stelle zwischen, das war die Stelle, wo der Kämmerer vorbeikam, hier ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Auf der Weg von Jerusalem nach Gaza, dieser einsamen Straße, ganz groß Baden verboten. Du siehst, also mit der Wüste ist nicht zu spaßen. Plötzlich hat er diese Person, die dort war und die sich gerade dort aufgehalten hat, der gesagt, also da ist nicht zu spaßen. Und wenn Regen kommt, die Erde saugt das Wasser nicht auf und dann reißt das alles mit, was da drin ist. Also in der Wüste im Sandbaden verboten. Deshalb hat Jesus auch gesagt, passt auf, wo du baust. Bau nicht in der Niederung, am Sand, wo es bequem und einfach ist. In der Wüste, da gilt das Gesetz der Blutrache, tödliche Überfälle oder feindliche Überfälle. Da gilt das Gesetz des Stärkeren. Das ist alles, das hat mich so beeindruckt von der Wüste. Ich kam nach Hause, habe meine Bibel ganz anders gelesen, habe ich Vater Abraham ganz anders verstanden. In Psalm Kapitel 10, Psalm 10, Vers 74, denke ich, dass es so ist, aber das ist egal. Psalm 10, eine unwegsame Gegend, menschenleer und so weiter, steinig. Dort führtest du dein Volk hin, in eine einsame, menschenleere Gegend. Gott führt dich in eine Gegend, wo du frei bist von Menschen, wo Menschen nicht auf dich einreden, wo die Massenmedien auf dir nicht reinreden, wo die Äußerlichkeiten dir nichts zu sagen haben. Dort führt Gott sein Volk und dort entwickelt Gott sein Volk. Wer Gott dienen will, der muss also immer wieder damit rechnen, dass er so auf Seite genommen wird. Ganz weit weg von der Zivilisation. Da fängt nämlich die wahre Zivilisation an. Die wahre Ordnung an, Gottes Ordnung. Und du musst dann in der Wüste, das habe ich auch von diesen Beduinen gelernt, in der Wüste musst du dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Da musst du auf die Sterne gucken, nach dem Wetter achten, Sandstürme, und du musst dich selbst in Sicherheit bringen. Da bist du selbst verantwortlich, kannst niemand davor schicken und sagen, pass du auf mich mal auf. In der Wüste fängst du mit nichts an, da gräbst du Brunnen, da musst du Wasser finden lernen. Und die haben mir erzählt, wie die Wasser in der Wüste finden. Da nehmen sie irgendein Tier, Kaninchen oder was, und geben Salz zu lecken und dann setzen es aus, das Kaninchen, und wo das Kaninchen hinläuft. Und dann die Tiere wissen, wo es Wasser gibt. Der Mensch hat es verlernt. Und dann mit diesem Salz auf der Zunge sucht das Kaninchen oder das Tierchen dann Wasser und dort graben sie dann. Wo das Tierchen anfängt zu lecken, die Erde zu lecken, da ist eine Wasserquelle. So findet man Wasser. Du musst also geübte Sinne haben. Da kannst du nicht sagen, eins und eins ist zwei. Da kannst du deine Schulweisheit vergessen. In der Wüste hört Schulweisheit auf, hört Religion auf. Da gelten ganz andere Gesetze plötzlich. Und dort entdeckst du den wahren Gott, den wahren Helfer. Da lernst du zu beten. Ich denke nur an Hagar. Hagar liegt auf dem Bauch und schreit, oh Gott, mein Ismael muss sterben und so weiter. Und die liegt auf die Quelle. Die liegt auf der Quelle und Gott sagt, mach die Augen auf, Kind. Und dann sagt er, ja, Gott sieht es. Gott sieht, wo das Wasser ist. Und manchmal liegst du auf der Quelle und du merkst nicht, dass du auf der Quelle liegst. Oder auf eine Goldgrube. Oder was das auch immer sein mag. Gott führt uns in die Wüste. Und ich sage euch eines, als ich so mich über die Wüste vorbereitet habe heute, da ist mir eines aufgefallen. Alle Reichtümer, Schätze, Ölquellen sind alles in der Wüste. Einsame Gegenden, karge Gegenden, wo kein Mensch hinkommt. Da sind Schätze verborgen. Ob jetzt nun Steinkohle ist oder Erdöl ist oder was es auch ist. Alles Wüsten. Und Leute, die sitzen manchmal drauf und wissen nicht. In Texas bin ich in einer Gegend gewesen, aber diese Gegend habe ich schon vorher gekannt und da ist mir aufgefallen, da kamen von einer großen Firmen Geschäftsleute und die haben die Beduinen, oder nicht Beduinen, die Hirten und Landbesitzer gefragt, wir möchten euren Boden abkaufen. Da habe ich gesagt, das ist unser Erbe, verkaufen wir nicht. Aber nein, sagte er, ihr könnt ruhig hier eure Viecher weiden, das ist kein Problem, wir möchten nur den Boden kaufen, denn nach dem Gesetz, wer den Boden hat, wer den Boden besitzt, gehört auch das, was im Boden liegt. Und diese BP-Leute, die haben dann den Boden aufgekauft, den Hirten Geld gegeben und haben gesagt, du kannst hier ruhig weiden, kein Problem. Aber die haben gebohrt und sind Milliardäre geworden und der Hirte grast immer noch mit seinen Schäfchen oder seinen Kühen, Rinder. Also der hat nicht entdeckt, was im Boden drin steckt. Und du entdeckst erst, wenn du auf dem Bauch liegst und betest, so wie diese Hagar, Gott, oh, warum muss mein Junge sterben? Denn Ismael war auch ein Sohn Abrahams. nach dem Fleisch natürlich, aber trotzdem war er ein Sohn Abrahams. Und Gott will den Segen auch dem Ismael geben. Und da liegst du doch auf dem Bauch, wach doch auf, mach doch Augen auf. Und da sprudelt eine Quelle und dann gibt sie dem Jungen und sich selbst zu trinken und sie überleben. In der Wüste wirst du ein Überlebenskünstler. So. Manchmal schlägt Gott mit seinem Volk unwegsames Gelände ein oder unwegsame Wege. Ich denke auch für die Kinder Israel, warum führte er gerade nicht raufwärts nach Kanaan? Nein, er führt die Kinder Israel runterwärts in den Süden, weil Moses und Gott noch eine Verabredung miteinander haben. Und du denkst in der Wüste, und das haben mir auch die Beduinen erzählt, manchmal da flimmert es so. Und das weißt du bei uns auch im Asphalt, da flimmert es, da hast du Halluzinationen. Und in der Wüste hast du manchmal Halluzinationen. Und wenn du so in der einsamen Gegend lebst und Probleme hast und die Probleme, die bis hier stehen, dann hast du auch Halluzinationen. Da siehst du, was weiß ich, alles Mögliche, Wasserquellen, Wasserschlösser, riesige Fontänen, wie die aus dem Boden spritzen. Und wenn du dann hinkommst, ist nichts. Fata Morganas. Halluzinationen. Und das erlebst du in der Wüste. Und dann musst du lernen, was ist echt und was ist nicht echt. Wenn du aus der Wüste kommst und Menschen, die aus der Wüste kommen, die wissen ganz genau, das ist richtig und das ist falsch. Das brauchst du. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Auch so wie hier in diesem Fall. Verstehst du, dann glaubst du nicht jedem Spuk und jeder Schwärmerei und jeder Spinnerei. Und weißt du, man kann ausgeflippt sein und es ist okay, wenn du manchmal so happy bist, aber dann nur abfahren und sagen, das ist die Wahrheit. Und dann endest du wie dieses Mädchen hier. Und ich möchte diese Geschichte dir geben, dass du das liest. Leute, passt auf, glaubt nicht jedem Spuk. Die Bibel sagt uns klipp und klar, prüfet die Geister. Und wir sollten kritisch sein. Kritisch sein, wenn wir Dinge sehen und hören, ist das auch im Wort Gottes, verhält sich das auch so, wie die Bibel sagt? Die Leute in Berea waren edler als die zu Achaia, dort unten in Griechenland, Türkei. Die prüften, ob es sich so verhält. Ist das biblisch? Steht Gott mit seinem Logos, mit seinem geschriebenen Wort dahinter? Kann er das tun? Also Wüste ist die Stätte, wo sich Gott offenbart, wo die Fata Morganas aufhören. Du glaubst nicht mehr alles. Du bist sehr kritisch. Als Kind Gottes, du bist dann sehr kritisch. Wahre Kinder Gottes, die aus der Wüste kommen, die gebrannt sind, die schon manchmal reingefallen sind, die nachgelaufen sind dem Fata Morgana. Meine Oma hat gesagt, Johannes, wo der Regen, wenn du Regenbogen siehst und da, wenn du am Ende vom Regenbogen kommst, da ist Gold unten. Und ich habe gedacht, ich möchte mal endlich mal reich werden. Und immer so dem Regenbogen nachgelaufen, als sie dann war, wo der Regenbogen angeblich enden sollte, in die Erde gehen sollte, da war kein Gold. Und genau das ist es, so Lug und Trug. Der Teufel versucht uns einfach irgendwie zu verführen. Jesus wurde verführt. Das sind Steine, Meister, du kannst doch was. Du bist doch der Sohn des lebendigen Gottes. Mach aus diesen Steinen Brot. Du siehst, Jesus hat sich nicht manipulieren lassen. Und wer in der Wüste einmal war, die Wüste durchlebt hat, der lässt sich nicht mehr manipulieren. Und deshalb, Gott führt uns in Wüstensituationen hinein, damit wir uns endlich mal aufhören, uns von der Gesellschaft, von den Frommen, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, von den Scheinheiligen und Schwärmern und Phantasten zu manipulieren. Du stehst mit beiden Beinen in dieser Welt. Und dann sagst du, ich glaube nur das, was ich sehe. Du sagst, es war sehr kritisch. Aber du musst zuerst einmal ganz nüchtern werden. Die Bibel spricht sehr viel von Nüchternheit. Die Bibel spricht sehr viel von Nüchternheit. So viele Leute sind dem Teufel auf den Leim gegangen und sind unnüchtern geworden. So fangen an zu fantasieren. Israel wurde rausgeführt aus Ägypten. Und da beginnt der Kampf, Existenzkampf. Nach 3 Tagen, 2. Mose 15, 22, ist alles verbraucht. Und jetzt lernen sie, auf Gott zu schauen. Nachdem alles verbraucht ist. Dann kamen sie in die Wüste Sinai, 2. Mose 19, 1. Und es geht, die haben 42 Stationen in der Wüste gehabt. Überleg einmal. 42 Stationen. Nach dem Auszug aus Ägypten, nachdem sie durch das Rote Meer waren, haben sie 42 Wüstenstationen gehabt. Keine Angst, ich gehe heute sie nicht durch. Das mache ich andermal, denn wir wissen, was so Stationen sein können. Die Wüste ist der Ort der Gottesoffenbarung. Dort lernst du deinen Gott erst richtig kennen, im Vertrauen. Dort erlebst du, wie Gott dich schützt, wie die Wolke dich umgibt, eine andere Sicherheit, wie er dich versorgt. Die Wüste ist grausam und brutal, sehr heiß und sehr kalt. dass die Steine platzten und reißen. Mein Sohn wollte, er hat gesagt, Papa, heute Nacht schlafe ich in der Wüste Judäas. Wir waren in der Wüste Judäas, da unter Arad, unterhalb. Dort, wo die Kinder Israel, bevor sie das Land Kanaan betraten, Kadesh Barnea. Und sagt, Papa, ich werde in der Wüste schlafen. Er hat gesagt, geh, nimm Messer mit, Taschenlampe mit, noch einen Kumpel mitgenommen. Und die sind hingegangen. Plötzlich, du weißt ja, wo das Hotel ist. Und dann sind sie weit gegangen, den Weg, merkt euch den Weg. Und plötzlich nachts klopft es. Können wir wieder heimkommen? Wir haben Angst. Draußen, da kribbelt's und krabbelt's. Die Wüste lebt. Die Schakale kamen und was da sonst noch alles kam. Die Wüste ist voller Leben. Und die waren so froh, dass sie noch Messer mitgenommen haben und Stock oder was sonst noch alles. Ich habe gesagt, rüstet euch gut aus. Die Wüste ist gefährlich. Hier lernt ihr überleben. Aber das für sein Leben gelernt. Für sein Leben gelernt. In der Wüste bist du völlig schutzlos, auf dich selbst gestellt. Da hast keinen Helfer, da ist niemand da, außer du selbst und Gott. Gott sorgt in der Wüste für die Kinder Israels, wenn ich dran denke, dort kannst du entwickelt werden, dort kannst du voll Gottes werden, dort ist Israel voll Gottes geworden. Dort wirst du Mensch. Und da lernst du, was richtig Menschsein ist in der Wüste. Moses, seine Geschichte, wenn du anschaust, Gott hat ihn auch in der Wüste genommen. Er war ein Mörder, er wurde verfolgt. Aber Gott hat ihn begleitet in der Wüste, hat ihn nicht aufgegeben. Elia hat große Erschütterungen gehabt, die Isabel droht in der Wüste. Er erlebte, wie ein Engel kommt und sagt, da ist frisches Wasser, frisches Brot, stärke dich jetzt. Und du hast Kraft und du wirst in dieser Kraft bis zum Berg Horeb gehen, wo Gott sich offenbart hat. Paulus, 3 Jahre war in der Wüste Arabiens. David wurde in der Wüste gejagt wie ein Kaninchen. Und dann Johannes der Täufer, sein Dienst bestand gerade in der Wüste am Jordan die ganzen religiösen Fritzchen zu begraben. Und da kamen die Pharisäer aus Jerusalem und die Priester und sagten, und wer hat euch geboten, dem zukünftigen Sohn Gottes zu entgehen? Johannes hat all die Religiösen im Jordan begraben, in der Wüste. In der Wüste werden die Religiösen begraben, da stirbt die Religion. Und dann kommt der wahre Glaube zum Tragen. Johannes taufte, bis Jesus kam in der Wüste und diente dort. Und dann sagt Jesus, es gebührt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, auch diese Gerechtigkeit in der Wüste, alles liegen zu lassen, stehen zu lassen und weiterzumachen. Weißt du, ich bin so entsetzt, Nicht der Teufel führte Jesus in der Wüste, sondern der Geist Gottes, so lese ich in der Bibel. Und das entsetzt mich. Heiliger Geist, was hast du mit mir, mit uns vor, dass du deinen eigenen Sohn sogar in die Wüste geführt hast, den Sohn Gottes, um auszuprobieren, zu prüfen, zu testen? Bevor Jesus die schwierige Aufgabe der Erlösung übernommen hat, wurde er in die Wüste geführt vom Geist Gottes. Bevor Ochsen und Pferde zum Einsatz kommen, werden sie auch zuerst geprüft, eine Probefahrt. Das ist die Wüste, so TÜV wie Gläubige. Der Ort der Versuchung, Israel. Was machen die jetzt? Weißt du, in der Bibel heißt es, und Gott hat dich in die Wüste geführt, um dich zu erproben. Ohne Prüfung nimmt Gott niemand in den Himmel auf. Also bevor du in sein Reich aufgenommen wirst, bevor du gesegnet wirst, bevor du Diener Gottes, Knecht Gottes wirst, wirst du dich in der Wüste Probelauf machen. Dich bewähren müssen. Jesus wurde also vom Geist in der Wüste geführt, musste sich beweisen, ist er wirklich Sohn Gottes? Und der Teufel kommt und fragt, bist du der Sohn Gottes? Dann mach was. Jesus sagt, nein. Du musst lernen, in der Wüste nein den Halluzinationen zu sagen, nein den Gefühlen zu sagen, nein deinen religiösen Eindrücken zu sagen und musst sagen, ich werde nur das tun, was Gott will, das getan werden sollte. Also Matthäus 4, Vers 1, er wurde von dem Geist in der Wüste geführt. Gott ist der beste Pädagoge. Er weiß, wo du am meisten und am besten und am schnellsten lernst. In der Wüste. In der Wüste. Dort entwickelst du dich am schnellsten. Wir lernen in der Wüste mehr wie im Paradies, Leute. Im Paradies lernst du nicht, da streckst du dich aus und ich habe Bilder vom Paradies, da streckt Adam die Hand auf und der Apfel fällt schon in der Hand. Verstehst? Aber in der Wüste, da musst du suchen, wo der Apfel überhaupt ist. Und da wirst du keinen Apfel sehen, da wirst du lauter Schlangen sehen zuerst mal. Ich bin in Texas ausgestiegen, auch in so eine Wüste Gegend und plötzlich denke ich, das gibt's doch nicht, Klapperschlangen. Und da war alles nichts wie Klapperschlangen. Und dann kommt ein Sheriff gleich und sagt, was suchen Sie hier? dass du siehst, du kannst in der Wüste nur Schlangen begegnen, nur nebenbei. In der Wüste wirst du erprobt, das ist die Teststrecke für dein Leben. Wenn du die Wüste bestehst, bestehst du auch den Rest deines Lebens. Und Heilige sind geprüfte, geeichte, gereifte Menschen, das sind Heilige, die aus der Wüste kommen. In der Wüste wartet schon der Herr auf dich, um dich zu prüfen. Der Herr wird dich nicht in den Stich lassen. Deshalb auch das Thema am Freitag, Gott wird dich nicht zu Schanden werden lassen. Und Gott hat sein Volk Israel nicht zu Schanden werden lassen. 40 Jahre hat es versorgt, über natürliche Art und Weise. Aber du wirst geprüft. Bist du bereit, ihm zu gehorchen? Bist du bereit, jeden Morgen aufzustehen? Und bist du bereit, dein Manna aufzulesen? Bist du bereit, jeden Tag deine Andacht zu haben? Bist du bereit, das ist Manna lesen, Brot des Himmels aufzusammeln. Bist du bereit? Manche denken, ich kann für die ganze Woche sammeln, aber das wird verfaulen, das kannst du gar nicht halten. Deshalb, Gott trainiert und dressiert uns und übt uns, so jeden Tag zu bücken, wieder so viel nach Hause zu nehmen, was du verarbeiten kannst. Und dann lehrt er dich, Wachteln zu fangen. Dann lehrt er dich, Wasser aus dem Felsen zu schöpfen. Ein Ding der Unmöglichkeit fast. Und Gott lehrt dich unmögliche Dinge in der Wüste. Nicht, dass du durchgebrannt bist, nein. Du lernst so richtig von Herrn dich führen und leiden zu lassen. Gottes Leute werden in der Wüste echte Überlebenskünstler, so wie ich diesen Mann dort in der Arab-Wüste getroffen habe, in der Negev-Wüste, der einfach als Überlebenskünstler, kein Wasser, keine Quelle, kein Brunnen, allein von oben, von der Kondens, mit dem Kondenswasser, also kalt und warm, einfach die Steine schön hinlegen, die Steine zu sammeln, die Steine richtig zu platzieren, dann lernst du die Dinge in deinem Leben so richtig zu ordnen, dass es Kondenswasser gibt, dass es Niederschlagswasser gibt. Und dann leitest du das zu den Pflanzen und dann bearbeitest du die Kulturpflanzen total anders. Dann hat er überall so Schläuchchen gelegt zu den Pflanzen, aus der Luft die Feuchtigkeit geholt. Du lernst von oben her zu leben in der Wüste. Der Mann hat mir gefallen. Ich habe nur per Zufall diesen Mann kennengelernt. Ich habe hier jemand von seiner Familie beerdigt in Reinickendorf. Und dann hat die Tochter mir erzählt, unser Vater ist in Israel und der macht die und die Arbeit. Ich habe gesagt, und den Mann will ich kennenlernen. So viel Begeisterung, dass mir erzählt von ihm in der Wüste. Und ich muss den Mann kennenlernen. Also manchmal sehen, wie der lernt als Deutscher. Der hat Schuldgefühle gehabt, also wie seine Familie waren Nazis, und hat gesagt, ich möchte dem Staat Israel dienen und ich möchte die Wüste zum Blühen bringen. Die Wüste zum Blühen bringen. Und die Bibel sagt uns, dass die Gläubigen die Wüste zum Blühen bringen werden. Gott will deine Wüste zum Leben erwecken, deine Umgebung. Du sollst der Wüste nicht weglaufen. Und Ben-Gurion hat gesagt, wer kein Realist ist, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Und seine Idee war, die Wüste zum Blühen bringen. Sein Kibbutz hat in der Wüste mitten aufgebaut. In der Wüste. Wer kein Realist ist, der kann an Wunder nicht glauben. Nur Realisten glauben an Wunder. Und Realisten ist, die etwas realisieren, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Die Frage ist, was hat er in deinem Leben heute Nachmittag hineingelegt? Gott gebraucht Leute, die bereit sind, den Kampf zum Überleben aufzunehmen. Mein Thema von Sonntag war, nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Das ist so ein Thema, manche sind geschockt, ich weiß, einige haben mir geschrieben, also das ist nicht mehr Glaube. Doch, du brauchst mehr Glauben, dein Schicksal in die Hand zu nehmen, als zu sagen, der Herr hat alles unter Kontrolle. Es ist mehr Glauben, einfach zu sagen, jetzt mit Gottes Hilfe löse ich das. Paulus hat es getan. Und du solltest von den Menschen der Bibel lernen, nicht nur die religiösen Themen behandeln, sondern Paulus, als er merkt, es läuft nichts mehr, ich berufe mich auf den Kaiser. Und so weiter. Er hat sein Schicksal selbst in der Hand genommen. Und du musst lernen, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Russen ein Russe, den Chinesen ein Chinese. Du musst lernen, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Paulus hat es getan. In der Wüste Arabiens. Ich habe es vom Herrn empfangen. 2. Korinther 11, Vers 26. Er hat die Wildheit und die Härte der Wüste kennengelernt, ist abgehärtet worden. Und dann wusste die Bedeutung vom Abendmahl, dann wusste die Bedeutung von so vielen anderen Dingen. Gott will nicht nur Schönwetterchristen haben, die nur an Gott glauben, oh, die Sonne scheint heute, das ist so wunderbar, Klimaanlage. Nein, Gott will, dass du an ihn glaubst, wenn es hagelt und donnert und blitzt. So ist, wie Gott den Menschen am Sinai begegnet ist. Es hat gedonnert und geblitzt. Hier bekamen sie die großen Offenbarungen. Hier bekam das Leben Tiefgang. Hier sind sie trainiert worden. Wo führte Jesus seine Jünger, als er sie lehrte? Mitten auf dem See und sagt, Geschwister, meine Jungs, lasst uns mal rudern und mal über den See rüberfahren. Und dann kommt ein Sturm, der hat genau gewusst, jetzt wird ein Fallwind kommen. Und da wird alles durcheinander wirbeln. Und da lernst du. Dann lernst du, Herr, siehst du nicht, wir verderben. Dann lernst du beten. In der Wüste lernst du beten. In der Wüste lernst du beten. Und die Wüste war nötig, um Israel wirklich zum Volk Gottes zu machen. Vom Herrn abhängig zu machen. Von diesem ganzen ägyptischen Denken sie zu befreien. Das war notwendig. Die waren immer noch, oh, wo sind unsere Fleischtöpfe? Wo ist unser Knoblauch? Wo ist das Wasser? Diese Kanäle, alles gesteuert. Weißt du, in der Wüste ist nichts gesteuert, da bist du von oben abhängig. Entweder hast du das nicht. In der Wüste erscheint dir alles sinnlos. Zuerst einmal ziellos, was soll das alles? In der Wüste hört man alle möglichen Eindrücke. Mir ging es so, ich habe mich von der Gruppe abgesetzt dann und bin in eine Mulde in der Wüste. Da hörst du sogar deinen Puls, dein Blut, wie das da in deinem Körper zirkuliert. Da hörst du nichts mehr, kein Vogel. Da hörst du nur dich selber. Da kriegst du Eindrücke, denkst manchmal Sinnestäuschungen. Da bist du verloren. Kein Handy, Empfang, nichts da. Mittendrin in der Wüste. Die Wüste ist ein Ort, wo man am liebsten umkehren und abhauen würde. Also keiner geht freiwillig dorthin. Aber die, die Gott suchen, die lassen sich vom Geist Gottes dorthin führen. Ich denke, Paulus und die ganzen Heiligen, Volk Gottes, Israel, wurde hineingeführt nach dem Roten Meer dorthin. Volk Gottes hat drei große Lebensabschnitte gehabt. Ägypten, die Wüste und Kanaan. Ägypten, die Wüste und Kanaan. Und heute bleiben wir bei der Wüste ganz kurz. Weißt du, viele Gläubige haben schon einen Schritt getan. Die sind aus Ägypten raus. Die haben die Welt hinter sich gelassen, haben sich taufen lassen. Die steuern schon auf das Ziel zu. Und die Israeliten, ich kann mir die Brüder vorstellen, wie es bei denen passiert ist, als sie so aus dem Roten Meer rauskamen und die Ägypter ertrunken. Oh, das ist jetzt das gelobte Land. Die hatten keine Ahnung, die Knirpse. Keine Ahnung, jetzt, oh, das ist das gelobte Land, denn die waren noch nie in Kanaan. Die hatten keine Ahnung von Kanaan. Weißt du, auch wir, wenn wir so aus dem Wasser rauskommen nach der Taufe, oh, das ist Herrlichkeit, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber weißt du, wo du bist? Mittendrin in der Wüste. Israel war mittendrin in der Wüste. Plötzlich, nach 3 Tagen war ihr ganzes Hasenbrot verbraucht, das sie aus Ägypten mitgenommen haben, nichts mehr. Und jetzt stehen sie mittendrin in der Wüste. Ist das das gelobte Land? Mein größter Schock war, als ich das erste Mal in Jerusalem war. Weißt du, mir ging es so von Löwenherz, dem deutschen König, als er das nach Jerusalem pilgerte, als er beim Kreuzzug war, hat er das Schild gehalten. Er hat gedacht, ich werde den Anblick Jerusalems nicht ertragen. Und dann, als er dort war, war es nur ein Dorf, damals beim Kreuzzug. Und bei mir auch, ich konnte nicht verkneifen, ich wollte sofort nach Jerusalem. Und dann bin ich am Damaskustor, was war die ganzen Händler, so viel Dreck. Da wurde mit Gartenschlauch alles noch die Straße geputzt. Ich habe gesagt, und das sollen die goldenen Gassen sein? Das ist das Jerusalem? Weißt du, du wirst entsetzt. Wir haben immer eine Vorstellung, eine falsche Vorstellung vom Himmel, eine falsche Vorstellung vom Reich Gottes. Wir denken, das ist die Erlösung. Und da spritzte mir Schlauch und sagte, bitte gehen Sie weg. Und ich dachte, ich wollte mittendrin durch das neue Jerusalem gehen. Ich wollte zur Klagemauer. Wollte beten. Nichts. Das ist Jerusalem. Später habe ich kapiert, habe ich meinen Leuten schon gewarnt. Leute, bildet euch nichts ein. Gewiss, ich kann mit dem lieben Gott von dort aus ohne Vorwahl sprechen. Das ist möglich. Aber das neue Jerusalem ist noch weit weg. Und so haben die Israeliten gesagt, also das ist das gelobte Land. Von wegen, plötzlich Schlangen, plötzlich Ungeziefer, plötzlich nichts als Trockenheit. 2. Mose 17, in der Wüste trifft Israel den Feind, da kommen noch die Amalekiter und lassen nicht durch. 2. Mose 19, und das ist ganz extremer Ort, alles leer, nichts da. Man kann sich an gar nichts festhalten, nicht einmal einen Strauch. Und wenn du schon einen Strauch findest, ich warne euch. Also ich hab gedacht, ich in der Wüste, ich lebte ja, ich habe die Wüste studiert so ein bisschen, weil ich kann nicht euch etwas predigen, was ich selber nicht kenne. Und dann saß ich unterm Strauch und dachte endlich mal ein bisschen Schatten. Und dann sitze ich da und ich wusste da, warum keiner unter dem Strauch sitzt. Lauter Fliegen, lauter Mücken, lauter Ungeziefer. Das ganze Ungeziefer hält sich an so einem Strauch. Verstehst du? Und ich sitze da und plötzlich kribbelt und krabbelt. Da bin ich schnell vom Strauch weg. Wüste. Kein Strauch, kein Platz, kannst du an gar nichts festhalten. Da musst du fliehen und musst ständig in Bewegung sein. Darfst nicht stehen bleiben, dann kommen gleich Ameisen oder Ungeziefer. Und wenn du stehen bleibst, kommt gleich der Teufel. Das ist für mich so eine Erfahrung, eine geistliche Erfahrung. Du musst nur auf der Stelle stehen, plötzlich, und die sind keine lieben Ameisen, da brennt es, wenn die da den Fuß hochgehen. Ich warne euch, Kinder Gottes, bleibt nicht stehen. Dann kommt der Teufel mit Feuer. Aber das ist anderes Feuer. Menschen, die aus der Wüste kommen. Ich will euch zeigen, wir lesen so, und der Herr führte Jesus oder Moses oder die anderen in der Wüste. Was das alles bedeutet, kein Spaziergang. Menschen, die aus der Wüste kommen, die können mit sich selbst was anfangen. Und das ist was, wo viele Christen scheitern, die können mit sich selbst nichts anfangen. Weißt du, wenn sie niemand tätschelt, niemand streichelt, niemand kneift, niemand beißt, dann sind sie unglücklich. Aber weißt du, der Mensch in der Wüste kann mit sich selbst anfangen. Ich denke nur an eine Beduinenfrau, ich habe sie sitzen lassen, die hat zwei Esel und ein paar Ziegen da gehütet. Die sitzt da einfach im Hockesitz und denkt, ist die tot? Ist die aus Plastik, die sitzt, die bewegt sich nicht. Und ja, das ist eine ganze Geschichte, könnte Romane erzählen. Aber ich will nur sagen, die Frau, diese Beduinenfrau, die konnte mit sich selber was anfangen. Dann hat sie nachher so einen Schmuck gehabt, die Frauen dort tragen den Schmuck alles am Körper. Dann zieht sie ein bisschen da und macht sie zurecht und so weiter. Leute in der Wüste, die haben nur die sengende Sonne und können mit sich selbst was anfangen. Menschen, die aus der Wüste kommen, Jesus, der kann mit sich selbst was anfangen. Der sagt, nein, Moses, dieser Busch, ich will mal hinsehen und hingehen und mal gucken, was das ist. Er kann mit sich selber sprechen. Er kann selbst Entscheidungen treffen, muss auch, da bleibt ihm auch nichts. Der Beduine, mit dem ich dort in der Wüste Negev war, da sagte, wisst ihr, unser Vorfahren, heute hat man einen Kompass und Navigator und alles Mögliche. Aber früher, dann hieß es, gehen Sie geradeaus, bis Sie zu dem Stern kommen, nehmen Sie den Stern und gehen Sie zur linken Hand und kommen Sie, bis Sie zu diesem Stern kommen. Da musste man nach den Sternen sich führen lassen. So war Vater Abraham. Und ich gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Da bist du also von der Führung Gottes abhängig in der Wüste. Menschen, die aus der Wüste kommen, können sich selbst unterhalten. Und das ist eine Tragödie. Heute wollen die meisten Menschen immer unterhalten werden. Musik, Radio, Fernseh, Computer, immer nur unterhalten werden. Menschen, die in der Wüste kommen, die können mit sich selber Selbstgespräche führen. Und der keine Selbstgespräche führen kann, ist kein richtiger Mensch. Der moderne Mensch kann mit sich selbst nichts mehr anfangen, kommt mit sich selbst nicht mehr zurecht. In der Wüste wird man ein Krieger. David ist in der Wüste ein Krieger geworden, ein Kämpfer. In der Wüste lernst du andere Wahrheiten als im Paradies oder in der Oase. Dort lernst du das, was du sonst nie lernst und nie gelernt hast. Da musst du jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Da kannst du die ganze ägyptische Weisheit vergessen, die Weisheit dieser Welt vergessen. Dort lernst du selbst, dir selber zu vertrauen. Es geht nämlich um dein Überleben. Die meisten Christen haben noch nicht gecheckt, dass es eigentlich um ihr eigenes Überleben geht. Es geht ja um dich selbst. Und deshalb lässt Gott die Wüste zu und das Elend und so weiter. In der Wüste, so hat mir der Beduine gesagt, da bin ich mir selbst mein Nächster. Da habe ich niemand. Nur meine Familie, mein Clan vielleicht, aber das ist auch alles. Ich bin mir selbst mein Nächster. Dort lernst du dich selbst zu lieben. Dort lernst du auf dich selbst zu hören und zu achten und dich selbst anzunehmen. Und dort lernst du dir selbst Befehle zu erteilen. Und sagst, ich will jetzt dorthin gehen und mal sehen, was mit diesem Busch los ist. Dort lernst du dir selbst Vorschriften zu machen. Dort lernst du auf deine eigene Stimme zu hören. Und dort lernst du dich selbst zu beherrschen. Heute darf ich nicht zu viel trinken. Unsere Wasserration ist bald aus. Dort lernst du dich einzuteilen und zu haushalten in der Wüste. Dort lernst du Selbstkontrolle. Und Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Es war die kleinste. Luther übersetzt mit Keuschheit. Damit können die meisten nichts anfangen. Aber Selbstkontrolle. In Ägypten sind die Israelis beherrscht worden. In der Wüste lernen sie, sich selbst zu beherrschen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Basta. Und jetzt musst du lernen, allein auf Gott zu hören und die Vorschriften Gottes zu beherzigen. Das, was innen drin ist, dieses Übernatürliche. Nicht das, was der Pharao einfach ausgibt für Befehle. In der Wüste lernen sie als Freie zu leben, als Individualisten. In der Wüste, so ein Beduine, so ein Nomade ist ein Individualist. Selbst Entscheidungen zu treffen, selbst sein Schicksal in der Hand zu nehmen, selbst den Weg zu bestimmen, dorthin will ich gehen, in diese Richtung. Dort lernst du selbst dein Leben zu entfalten. Und wisst ihr, wir sollten aufhören, von anderen gelebt zu werden. Lebe dein Leben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Leben der Wüste ist ein anderes Leben als das schöne, geordnete Leben in der Gesellschaft. Da liegst du auf dem Boden, weiß nicht, was los ist. Dort gibt es keine Infrastruktur, keine Wasserleitung, kein Spülklosett. Leute, es ist schon unangenehm in der Wüste, wenn du mal musst. Da suchst du eine Mulde irgendwo, um dein Geschäft zu verrichten. Weißt du, da hört so vieles auf, was uns hier so selbstverständlich ist. Dann lebst du nicht mehr nach Selbstverständlichkeit. Du weißt gar nicht, da drehst du die Heizung auf, da funktioniert alles, Strom einschalten, dort hast du gar nichts. Das Wasser musst du womöglich kilometerweit mit einem Esel transportieren. Und ich wollte mal einen Tag, zwei Tage, drei Tage so mal richtig mit den Beduinen zusammen sein. Und ich habe gelernt und ich war dankbar wieder, als ich wieder in die Zivilisation zurück durfte. Ich war so froh. Aber ich habe Erfahrungen gemacht, die ich sonst nie gemacht hätte. Erfahrungen, die ich sonst nie gemacht hätte. Und ich bin Gott dankbar für diese Erfahrungen. Ich bin froh, dass der liebe Gott mich nicht 40 Jahre gleich in die Wüste geschickt hat. Nur ein paar Tage. Und ich darf euch eines sagen, ich habe dann draußen geschlafen und das Gewaltigste, das Schönste für mich war, die Sterne, die sind zum Greifen nah. Du denkst, du bist ganz nah am Himmel, nachts. Und deshalb, du verstehst so einen Beduinen, die Sterne zum Greifen. Du liegst da, oh Gott, diese Sterne und dort unter diesem Himmel, Gott hat Abraham die Sterne ziehen lassen. Du siehst die Sterne ganz anders, mit ganz anderen Augen als hier. Da ist die Luft noch sauber, noch nicht so verpestet, verseucht. Und es ist erstaunlich, also ist das meine Seele nachts in der Wüste Gott zu begegnen. Und die Wüste ist ein schrecklicher Ort, ich weiß, aber auch ein aufregender Ort. Du liegst da, ich habe zwar Klappbett gehabt, dass ich nicht gerade auf dem Boden liegen muss. Das ist okay. In der Wüste, das ist alles wild, einsam, da bist du verlassen, auf dich gestellt, verloren. Manchmal kommen Stürme, habe ich leider nicht erlebt, aber ich kann mir denken, was alles so kommen kann. In der Wüste hat man nur mit sich selbst zu tun, ist auf sich selbst gestellt, muss man selbst die Orientierung finden, den Weg finden. Und genau das ist, was Gott uns lehren will in der Gemeinde tagtäglich, im Glauben, im geistlichen Leben. Nicht, Pastor, was muss ich jetzt tun, wie geht es jetzt weiter? Und dann Konkordanz suchen und dann Nachschlagewerk und Lexikon und Kommentar. Nein, der Geist Gottes gibt deinem Geist Zeugnis. Und dann triffst du eine Entscheidung von innen heraus. Von innen heraus. In der Wüste kannst du orientierungslos werden, verzweifeln, im Kreis dich drehen. Meine Gruppe, die ist losmarschiert, wir mussten sie suchen, die kamen immer wieder am gleichen Ort wieder raus. Wenn du keine Orientierung hast, du denkst, da war ich schon mal oder da bin ich schon mal gewesen. Dort lernst du echt überleben. Die Wüste, da funktioniert alles anders, das sind andere Gesetze. Und da kommst du erst zum Glauben, echten Glauben. wahrem Glauben. Erst in der Wüste lernst du deine Grenzen zu kennen, wie begrenzt auch der Mensch ist. Wenn ich dort verloren gehe, findet mich niemand mehr, interessiert sich nicht mehr. Da bin ich weg. Fragt niemand nach mir. Und dann merke ich, wie unwichtig du bist in der Wüste. Du bist verloren. Und da kommst du Gott am nächsten, wenn du so richtig verloren vorkommst. In der Wüste erlebst du die Führung Gottes, indem du fragst, Gott, wie geht's jetzt weiter? Wirst du natürlich, sehr natürlich. Und erst in der Wüste lernst du deine Berufung kennen. Alle Großen haben dort ihre Berufung kennengelernt. Menschen, die aus der Wüste kommen, ist mein Thema. Dort lernst du dich richtig einzuschätzen. Was bin ich? Ich bin gar nichts. Ich bin nischt, gar nichts. In der Wüste. Dort lernst du mit deinen Kräften, Fähigkeiten haushalten. Dort wirst du ganz natürlich und praktisch Feuer zu machen mit Steine. Und weißt du, die früher hatten kein Feuerzeug. Da lernst du noch das Ursprüngliche von der Pike auf, dein Leben zu gestalten. Wüstenmenschen, und jetzt haltet euch fest. Ich habe mit den Beduinen gesprochen, und das sind sie ja auch tatsächlich. In Beersheba hat der jüdische Staat den Beduinen Häuser zur Verfügung gestellt. Aber was machen die lieben Leute? Die wohnen im Garten in Zelten. Die wollen Nomaden sein. Wenigstens ein bisschen so wie wir im Urlaub. Die wollen draußen. Und einer dieser Beduinen hat mir erzählt, in der Wüste sind wir Gesetzlose. Für uns gilt nicht das Gesetz der Ägypter, das Gesetz der Jordanier. Für uns gilt nicht das Gesetz Israelis. Wir sind Gesetzlose. Wir richten uns nicht nach den Gesetzen des Staates, sondern wir haben unsere eigenen Gesetze. Und eines dieser schlimmen Gesetze, was wir haben, oder guten Gesetze, lasse ich dahingestellt, ist das Gesetz der Blutrache. Ich habe den einen gefragt, hör mal, habt ihr nicht Angst, euer Mädchen dort auf der Weide hinzustellen und dort die Esel aufzufassen? Kann die nicht vergewaltigt werden? Dann sagt mir dieser Beduine, wenn sich einer an einer unserer Frauen vergreift, der ist seines Lebens nicht mehr sicher. Da gelten ganz andere Gesetze von der Blutrache. Da interessieren uns nicht die ägyptischen Gesetze. Da ziehen sie durch die Wüste quer, durch all die Staaten, das gleiche auch in Lappland. Russland, die interessieren sich nicht für das Gesetz von Russland, von Norwegen oder Lappland. Die haben ihre eigenen Gesetze. Ich war einen Tag mal bei den Lappländern. Und ich war erstaunt, dass Litauisch und Lappländisch fast die gleiche Sprache. Ich konnte mich mit den Leuten unterhalten. Und ich habe in Litauisch gesprochen und er hat in Lappländisch mit mir gesprochen. Und wir haben voneinander gewusst, was dran ist. Und dann sagte er, für uns gelten nicht die Gesetze von Norwegen, Finnland und Russland. Wir haben unsere eigenen Gesetze. Und du hast ein anderes Gesetz als Mensch, wenn du so ein Wüstenmensch gewesen bist. Und aus der Wüste kommst, du hast dein eigenes Gesetz. Das Gesetz Gottes im Herzen. Und da tastest du fremde Frauen nicht an, geht dich nichts an. Und du weißt, Blutrache. Und dann das Gesetz der Gastfreundschaft, dann die schützen dich. Wenn du dort als Flüchtling hinkommst oder hinkommen würdest, dann bist du zuerst mal unser Gast, stehst unter unserem Schutz. Dann verteidigen sie dich genauso, als wenn sie eines von ihren verteidigen würden. Total anders. Und Gott legt großen Wert auf das Gesetz der Gastfreundschaft. Okay, aber das ist nicht mein Thema. Wer in der Wüste war und dort gelebt hat oder mal wenigstens so reingeschnuppert, also ich habe ja nur reingeschnuppert, also ich bin kein Wüstenmensch, aber mir gefällt das System. Weißt du, du denkst, die sind alle rückständig, von wegen, die sind clever. Dann bist du erfinderisch, du lernst mit den Dingen, was du in den Händen hast, was du vor den Füßen hast, dann lernst du aus allem das Optimalste und das Beste zu machen. Menschen, die aus der Wüste kommen, die sind flexibel, die sind beweglich, die sind erfinderisch, die sind ideenreich, die sind nicht sturheil so, dass sie mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Nein, die fragen, suchen, finden Lösungen. Sie sind nicht nervös und unruhig. Ach, was, wie geht's jetzt? Och, weißt du, dann winkt er da, der alte Scheich, der alte Beduine da. Ach, wir regen uns da nicht so auf. Was machen die da? Wir haben immer gefragt, was machen die? Warum die Regierung, die Politiker? Ach, weißt du, so wie die Russen sagen, Moskau ist ganz weit weg. Moskau ist ganz weit weg. Die können dort in Moskau machen, was sie da wollen. So leben die da unten. Menschen, die aus der Wüste kommen, sind geläuterte Menschen. Du hörst also hier merkwürdige Dinge bei mir heute Abend, aber mir ist es wichtig, dass du weißt, wir werden vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um geläutert zu werden und dann als geläuterte Menschen wieder unter die Menschen geschickt zu werden. Jesus hat sie rausgenommen aus der Gesellschaft, hat sie gelehrt, dressiert, trainiert und gelehrt und sie haben gelernt, während sie leben. Und sie kamen raus, haben sich selbst gefunden, zu sich selbst gefunden. Sie handeln aus neuer Kraft, aus neuer Überzeugung, aus einem inneren Gesetz heraus. Sie haben mystische Erfahrungen gemacht, das machen die Leute in der Wüste, mystische Erfahrungen. Das haben wir verlernt, wir sind alles nur Dogmatiker. Sie plötzlich rechnen sie mit dem Übernatürlichen, sie rechnen mit den Wundern. In der Wüste, wenn nichts mehr da ist, kann nur noch der Herrgott helfen. Dann lernst du aus dem Glauben heraus zu handeln und zu leben. Und du lernst, dein Stehvermögen einfach durchzusetzen und sagst, hier bleibe ich. Und dann bin ich in eine Oase gewesen, das hat mich auch sehr fasziniert, in der Wüste, in Oasen, es war schön, so eine Oase, Palmbäume. Und dann habe ich gedacht, guck mal, da ist doch nicht so viel Wasser und trotzdem wachsen sie hier Palmbäume. Und dann habe ich wieder ein Gesetz der Wüste entdeckt. Und ein Biologe, den ich dabei hatte in der Gruppe, der hat gesagt, weißt du, ich habe es gelesen und ich habe es nachgelesen, dass es stimmt. Und was ich euch sage, das stimmt auch. Palmbäume lassen manchmal bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln in der Erde und holen dort das Grundwasser heraus. In der Wüste ist einfach das Grundwasser etwas tiefer. Und Palmbäume, der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum. Menschen, die aus der Wüste kommen, die haben Tiefgang. 70 Meter tiefe Wurzeln. Und weißt, das heißt etwas, aus 70 Meter da Wasser zu schöpfen. Ich weiß nicht, wie viele schon, ich habe die Gnade gehabt, noch das Wunder, da war Israel noch nicht verteilt und zerteilt, war ich dort, ich war am Jakobsbrunnen, nein, in Beersheba, am Abrahamsbrunnen, Jakobsbrunnen ist auch so tief, aber am Jakobsbrunnen, dann haben unten welche gegraben, dann sagten sie, also wir haben noch nicht Wasser gefunden, und die waren schon 38 Meter tief. So tief haben früher die Leute Brunnen gegraben. 38 Meter und sie haben immer noch kein Wasser gefunden. Die Graben haben den Brunnen Abrahams gefunden in Beersheba und die Alten konnten Brunnen graben. Und dann in Samaria, den Brunnen, wo Jakobs Brunnen, auch das unheimlich tief, fast an die 70 Meter. In der Tiefe, aus der Tiefe, und du hast kein Gefäß, um Wasser zu schöpfen. Verstehst du diese Geschichte? Aus der Tiefe. Der Herr arbeitet an der Herzenstiefe. Menschen, die aus der Wüste kommen, die haben andere Gedanken, anderes Gefühl, andere Eindrücke. In der Wüste, und ich will nochmals die Wahrheit sagen zu der Wüste, in der Wüste ist auch der Teufel. Wir wissen ja, man schickt den Teufel in die Wüste, Hassael, zwei Böcke, auf den einen hat man die Hände gelegt und Sünden und so weiter, und dann hat man diesen Hassael in die Wüste gejagt, bei der Versöhnung. Und so weiter. Und in der Wüste hausen die Dämonen. Und die Erde war wüst und leer. Ist also nichts anderes als Werk des Satans. Und gerade Kinder Gottes müssen dorthin, wo der Teufel sein Handwerk hat. Und wir müssen die Werke Satans zerstören. In der Wüste, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade am mächtigsten. Deshalb schickt der liebe Gott uns in die Wüste, damit wir die Gnade Gottes ganz neu erfahren und entdecken. Wo der Satan, dieser Hassael, dieser Wüstendämon, der da auch immer sein mag, Haus und so weiter. Weißt du, du bist dem Geistlichen sehr nahe und dem Teuflischen. Denn manchmal denkst du, du spinnst und manchmal denkst du, du bist dem Himmel ganz, ganz nahe. Unsere ganzen göttlichen Einstellungen bekommen wir in der Wüste oder bekam das Volk Gottes in der Wüste. Dort kannst du entweder ermutigt oder entmutigt werden. Und deshalb ist die Wüste ein fester Bestandteil unseres geistlichen Lebens. Und das Schöne dabei ist, er macht dein Wüstenland zum Gartenland. Das ist, was Gott macht. Verwandelt dich. Plötzlich, er führt dich durch dieses ganze Ausbildungsprogramm in der Wüste. Dort lernst du Licht und Schatten, Kondenswasser zu produzieren. Und das ist gutes Wasser, sauberes Wasser. Das ist die Grundschule des Glaubens, die wahre Bibelschule, die Wüste. Die Gemeinde Jesu wird von Menschen gebaut, die aus der Wüste kamen, die Wüstenerfahrungen hatten, die geschult sind und getrimmt worden sind in der Wüste, die allein auf sich gestellt worden sind. Alle haben ihn verlassen und jetzt lernst du allein an Gott zu glauben, an sein Wort zu glauben, an seine Verheißung zu glauben und an sonst gar nichts. Du lernst allein auf Gott zu schauen. Und wenn du das bezwungen hast, die Wüste, dann ist das andere ein Klacks. Dann, wenn nachher Schwierigkeiten kommen, hast du deine Berufung und weißt, also ich habe schon schlimmere Sachen erlebt als das. Und wenn du solche Wüstenerfahrungen hinter dir hast, kannst du stehen. David schrieb die schönsten Lieder seines Lebens in der Wüste. Die sind unverwüstlich. Und alles, was aus der Wüste kam, ist unverwüstlich. Die Predigten, die in der Wüste gehalten worden sind, sind unverwüstlich. Richard Wurmbrand, ein Freund von mir, der hat Predigten in der Gefängniszelle, er war 14 Jahre in rumänischen Gefängnissen und hat die Predigten im Gefängniszelle gehalten. Da war niemand da, er hat zu den Geistern gesprochen, zu den Ameisen oder was auch da war. Aber diese Predigten, sagt er, die ich im Gefängnis gehalten habe, die haben mein Leben geprägt. Predigten in der Wüste, Gebete, die in der Wüste gesprochen worden sind, sind unverwüstlich. Gebete, die in der Wüste gesprochen sind, oder Offenbarungen, die du in der Wüste empfangen hast. Patmos, wo Johannes die große Offenbarung bekommen hat, ist auch nichts anderes als nur Todesinsel gewesen. Dort bekam er die große Offenbarung vom neuen Jerusalem. Zeugnisse, die du in der Wüste bekommst, sind unverwüstlich. Erlebnisse, die du in der Wüste gemacht hast, sind unverwüstlich. Die Wüste. Ich weiß nicht, ob du noch Appetit auf die Wüste hast. Psalm 55, Vers 4 und folgende Verse. Das Geschrei der Feinde macht mich verstört, sagt David. Das Geschrei ist ein Weisheitslied Davids. Das Geschrei der Feinde macht mich verstört. Mir ist Angst, weil mich die Frevler bedrängen. Sie überhäufen mich mit Unheil und befehlen mich voller Grimm. Mir bebt und flattert das Herz in der Brust. Mich überfielen Schrecken des Todes. Das ist die Wüste. Furcht und Zittern erfassten mich, ich schauderte vor Entsetzen und da dachte ich, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, dann flüge ich davon und käme zur Ruhe. Weit fort möchte ich fliehen, die Nacht verbringen in der Wüste. Die Nacht verbringen in der Wüste, wo mich niemand erreichen kann, niemand hört, niemand fragt, niemand bedrängt, niemand beratet. Weißt du, wenn du in der Wüste bist, dann hast du, wenn du hier Schwierigkeiten hast, hast du schnell so viele Freunde Hiobs. Da hast du nicht nur drei, da hast du 30 oder 300. Du bist schuld, weil du nicht richtig geglaubt hast. Du bist schuld, weil du nicht richtig gegeben hast. Du bist schuld, weil du nicht die Bibel richtig gelesen hast. Du bist an allem schuld, weil du die Medizin nicht richtig eingenommen hast. Oder zu viel oder zu wenig. Hättest du auf mich gehört? Aber in der Wüste, da sind die ganzen Kritiker tot. Hätte ich Flügel, flüge ich in die Wüste. Da sind keine Frevler mehr da. Das ist nur noch Teufelsland. Aber es geht nicht über der Teufel mehr hin. Da kommt David zur Ruhe. Da sind die Plagegeister vorbei. In der Wüste sucht, geht nicht einmal ein Plagegeist mehr. Der Hasael, und das ist das Schlimmste, dieser Bock, dieser Sündenbock, kommt wieder zurück. Denn den zieht es wieder ins Land zurück. Aber der wird in der Wüste geschickt. Selbst der bleibt nicht einmal in der Wüste. Und die Erde wird wüst und leer. Menschen, die aus der Wüste kommen, sie haben Abstand von dem ganzen Getriebe. Sie lassen sich nicht mehr stressen und treiben. Da habe ich so einen alten Bruder mal gehabt. Und da kam jemand zu ihm und erzählte, wie furchtbar die Welt und das Leben ist. Und sagte, lass die ruhig machen. Lass die ruhig machen. Weißt du, da bist du gelassen. Du hast schon so vieles Negatives. Der hat gesagt, ich bin ausgebombt worden, ich bin verschüttet worden, ich war in den Trümmern einige Tage und man hat mich ausgebuddelt. Ich habe schon am Leben verzweifelt, ich da unten, ich habe nur noch so ein paar Tropfen Wasser, was da runterkam, gesaugt und überlebt, also als er verschüttet worden ist. Ich habe so viel Schlimmes erlebt. Ach, weißt du, es kann nicht mehr schlimmer kommen, als was ich gehabt habe. Wenn du so etwas hinter dir hast, schwere Tage, schwere Stunden, schwere Erlebnisse, schwere Enttäuschungen, dann sagst du einfach, lass es, lass es. Gott hat mich da durchgetragen und der, der mich bis hierher gebracht hat, bis hierher durchgeführt hat, bis hier durchgetragen hat, der wird mich auch ins Ziel bringen. Und der, das angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Preis Gott. Wüste. Da hast du einen ruhenden Pol in dir, bist gelassen und sagst, ach, was soll's. Da wirst du nicht mehr fremdbestimmt in der Wüste. Da hast du deine eigene Entdeckung gemacht. Bist ein Individualist geworden. In der Wüste wirst du ein Selbstständiger. 5. Mose 8, Vers 2 und 3. Du sollst den ganzen Weg denken, Israel. Denn der Herr, dein Gott, den der Herr dein Gott dich während den 40 Jahren in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen. Weißt du, gefügig, wir sehen immer das negativ. Gefügig ist, dass du dich so richtig einfügst in Gottes Programm. Und nicht nur negativ, ja, ich muss ihm gehorchen. Nein, der Mensch, der unter Gott steht, gehorcht gerne. Und dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie du dich entscheiden würdest, ob du auf seine Gebote achtest oder nicht. Durch Hunger hat er dich gefügig gemacht und dich dann mit Manna gespeist. Also wenn er dich, in dem Moment, wo er dich gefügig gemacht hat, speist er dich mit Manna. Dass du nicht kanntest, also hat dich gespeist mit Manna, dass du nicht kanntest. Und dass auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass du, dass der Mensch nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen oder von allem, was durch den Mund Gottes geht, lebt. Und jetzt pass auf, das, was durch den Mund Gottes geht, was Gott ist, du sollst das essen lernen, was Gott ist. Nicht nur, was Gott spricht. Wir denken immer das Wort Gottes. Nein, was Gott ist, Manna ist Gott im Himmel. Und das von lebst du, was Gott an seinem Tisch hat. Der Mensch lebt vom Tisch des Herrn. Und im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch, was durch den Mund Gottes geht. Und Gott wollte nur lernen, wenn deine Ration vorbei ist, dein Brot aufgegessen ist, dein Wasser ausgetrunken ist, jetzt gibt's das Übernatürliche, was Gott ist. Menschen, die aus der Wüste kommen, ernähren sich anders. In der Kraft dieser Speise, Elia. Er ging 40 Tage und 40 Nächte ohne Unterbrechung. Du hast ein anderes Essen, was Gott ist. Daniel und seine Freunde hatten ein anderes Essen. Und die waren, nachdem sie diese Kur vorbei hatten, sie waren 10-mal schöner, 10-mal klüger, 10-mal geschickter. Menschen, die aus der Wüste kommen, sind kreative Menschen, haben eine andere Einstellung, andere Emotionen. Sie haben die Härten der Wüste erfahren. Sie sind nicht mehr so schnell verletzbar. Menschen, die aus der Wüste kommen, die haben Gottes Speise gegessen, Gottes Kraft auf sich aufgenommen. Sie rennen nicht gleich mit jedem Stich zum Arzt und lassen sich gleich operieren. Ich weiß es, die Mütter sind liebe Menschen und wenn deinem Baby was passiert, einem Kind was passiert, oh, gleich Notarzt rufen. Nein, das machst du gar nicht. In der Wüste ist gar kein Arzt mehr da. Ich habe eine nicht pfingstliche Missionarin mal bei mir gehabt in der Gemeinde, nicht pfingstlich, die also nicht an Krankenheilung etc. glaubt. Und habe ich gesagt, ja, aber was macht ihr, also wenn da was passiert, dann weißt du, dann beten wir. Habe ich gesagt, siehst du, wir machen ja auch nichts anders. Wir beten auch. Und dann sagt er, weißt du, der nächste Arzt ist 500 Kilometer weg. Und wenn bei dir der nächste Arzt 500, nicht nur 500 Meter, 500 Kilometer weg ist, dann bleibt dir auch nichts anderes, als nur zu beten, wenn da mal was passiert. Da beten wir. Da musst du gar kein Pfingstler und kein Charismatiker sein, gar nichts. Dann betest du einfach. In der Wüste lernst du zu beten, weil der nächste Arzt, der ist nicht um die Ecke. Der ist einen Stern geradeaus, zweiten Stern links und dann der nächste Stern nimmst du rechter Hand. Und es ist sehr weit. Wo hat Abraham seine Ärzte her? Der Herr war sein Arzt. Der Herr war sein Arzt. Menschen, die aus der Wüste kommen, sind Individualisten, haben andere Qualitäten, fragen nicht ständig, was soll ich tun? Und lassen sich auch nicht immer wieder kommandieren und Vorschriften zu machen, wie es bei ihnen weitergeht. Da haben sie in der Wüste nämlich niemanden zu fragen. Menschen, die aus der Wüste kommen, lassen sich auch nicht so leicht täuschen von irgendwelchen Fata Morganas. Ich habe eine Erscheinung gehabt. Oh, wir haben alle Erscheinungen. Uns erscheint immer wieder mal was. Weißt du, da lässt du dich gar nicht so schnell manipulieren und dann gehst du der Erscheinung mal auf den Grund und sagst, ich will mal kneifen und mal gucken, ob das sich so verhält, ob das echt ist. Dann nimmst du diese Erscheinung auf dem Prüfstand. Kann ich damit auch leben? Ist das auch von Gott? Der Teufel gibt auch Erscheinungen, und zwar ganze Menge. Und Leute, lasst uns hüten vor diesen ganzen teuflischen Erscheinungen, die es so immer wieder gibt. Aber der aus der Wüste kommt, oh, der weiß, er hat die Sterne mal gezählt, bist auch nicht durchgekommen. Hat die Sandkörner gezählt, auch nicht durchgekommen. Herr, du weißt alles. Das ist, wenn der Mensch aus der Wüste kommt, der sagt, Herr, du weißt alles. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist, was du als Letztes weißt. Und weißt, der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist er. Also du kümmerst dich gar nicht mehr so groß. Weißt du, was passiert, wie kommen wir durch und schaffen wir das? Nein, mit Gott schaffst du. Menschen, die aus der Wüste kommen, die sind frei von ihren Gefühlen und Einbildungen. Ich habe euch, glaube ich, die Tage erzählt von unserem deutschen Kaiser, der in Lobetal mal so Hausbesuch gemacht hat und wollte beim Bodelschwing und so weiter da ein bisschen gucken, wie seine Leute dort sind und so weiter. Und dann kommt er zu jemandem im Garten, der hackt und sagt, ich bin Friedrich Wilhelm und zählte die ganzen Namen, was er da hat. Und der Mann hackt weiter und kümmert sich nicht um diesen deutschen Kaiser. Und der Kaiser gibt keine Ruhe, fühlt sich beleidigt. Weißt du nicht, wer ich bin? Bin so und so und so und so und so und so und zählt alles auf. Und dann, der hackt wieder weiter. Und dann zählt er wieder, ich bin Friedrich Wilhelm und zählt alle Namen auf. Und dann richtet sich der Doofe oder Narr oder Gescheite, ich weiß nicht, was ich sagen muss oder sagen will, steht auf und stellt sich vor dem Kaiser und sagt, Bruder, beruhige dich, bei mir hat es genauso angefangen. Verstehst? Beruhige dich. Weißt du, wir sind alles aus Fleisch und Blut. Und die meisten, die sich so gebildet und sich so gescheit vorkommen, wissen nicht, wie saudumm sie manchmal sind. Weißt du, was ist der Mensch? Die, die sich zu weise hielten, sind zu Narren geworden. Die schickst mal in die Wüste und da wirst du sehen, ob der deutsche Kaiser in der Wüste überlebt. So ein Narr, ich bin überzeugt, so ein Narr wird zweimal überleben, bevor der deutsche Kaiser überlebt. Wo ist meine Bedienung? Wo ist der Küchenchef? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Weißt du, Leute, die immer gelernt haben, bedient zu werden, serviert zu werden und immer angesprochen, Majestät. Da hört der ganze Spuk auf. Dann lernst du, wahrer König zu werden. Und ich sage euch eines, Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Das haben die wenigsten kapiert. Kinder und Narren sind dem Reich Gottes viel näher, weil die nicht so vorgebildet sind. Weißt du, Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Ein Narr geht eher ins Reich Gottes. Ein Armer geht eher ins Reich Gottes als ein Multimillionär, weil der hat alles und er denkt, ist alles selbstverständlich. Nein, nein, so selbstverständlich ist alles gar nicht. In der Wüste lernte Israel, die Gaben richtig zu gebrauchen. 2. Mose 16, 17 bis 21, lest nicht, aber könnt nachlesen. Gott lehrte dort täglich, das Manna aufzusammeln. Gott hat sie nicht überfordert. Weißt du, das ist nämlich das, was Gott uns in der Wüste lehrt. Immer in Rationen, immer geregelt zu handeln und zu denken. Nur so viel wie nötig. Nur so viel wie nötig. Trinken so viel wie nötig, essen so viel wie nötig, arbeiten so viel wie nötig, sammeln so viel wie nötig, sparen so viel wie nötig, sich aufheben so viel wie nötig. Haben die meisten verlernt. Menschen, die aus der Wüste kommen, gehen anders als so Massenmenschen, sind individuell. Weißt du, Menschen, die durch Tiefen gegangen sind, ich mag solche Menschen, sind edle Menschen. Sind gereifte Menschen, die durch Tiefen gegangen sind. Und ich höre gerne Menschen zu, die in Tiefen gegangen sind. Da sagt eine Tiefe der anderen Tiefe, ruft zu. Eine Tiefe der anderen. Da kannst du es richtig beten. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Diese Menschen, die haben ein ganz anderes Leben. Die gehen nicht nach dem, was das Auge geht, sondern nach den Bedürfnissen. Und sie können sortieren, was das ist nötig und das ist unnötig. Sie haben rabbinische Lösungen. Weißt du, was das ist? Rabbinische Lösungen. Die sagen also, horch, wenn du damit Probleme hast, ich habe kein Problem damit. Also Paulus war ein rabbinischer Lehrer und dann geht er, dann schreiben die Korinther, weißt du, können die Engel auch Männlein, Weiblein unterscheiden? Oder und so weiter. Ich sage, kein Problem. Wir machen ganz anders. Ich gebe eine rabbinische Lösung. Die Schwestern setzen sich Kopftuch auf und die Männer keins. Und dann haben wir schon das Problem. Und wenn ein Engel kommt, dann sieht er, die Weibchen sitzen da und die Männlein sitzen da. Kopfbedeckung. Weißt du, rabbinische Lösung. Und wenn du mit Gott wandelst, du musst lernen, rabbinische Lösungen für dein persönliches Leben zu finden. Die meisten Christen, die brauchen da eine Offenbarung. Du musst nur die Bibel lesen, die Rabbiner lesen nur die Bibel und vergleichen das und. Rabbinische Lösung. Jemand kam zu mir und sagte, du bist ein Rabbiner. Bin ich auch. Ich lehre euch ja heute Abend. Aber rabbinische Lösung. Und ich habe auch manchmal rabbinische Lösungen, gebe ich weiter. Wenn es dir nicht hilft, dann halte dich an einem Strick fest und sag, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Wir brauchen manchmal so plastische Dinge, an denen wir uns festhalten können. Wir brauchen solche Sachen. Und Paulus und so weiter. Und du lernst, wenn du mit Gott lebst, du nimmst rabbinische Lösungen. Zum Beispiel habe ich euch am Anfang des Jahres von Gott gezeigt bekommen, Psalm 23 und das Vaterunser im Portemonnaie als Scheckkarte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn du Schulden hast, Schwierigkeiten hast und so weiter, einfach Psalm 23 und das Vaterunser, wenn du in Not bist, das ist nichts anderes als Notgebet. Vaterunser ist Notgebet. Und wenn du nicht mehr beten kannst, ist es gar nicht schlimm, wenn du nicht mehr beten kannst, dann betest und sprichst das Vaterunser. Da ist alles drin. Vaterunser ist nichts anderes als so 18er Gebet bei den Juden. Wenn die unterwegs sind, in Schwierigkeiten sind, du kannst nicht 18 Strophen beten. Und zwar, das ist nur eine Abkürzung von diesem 18er Gebet. Und unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und so weiter. Du bist fertig. Nur ein paar Worte und so weiter. Und da ist alles gesagt, was gesagt werden sollte. Rabbinische Lösung. Das Vaterunser im Portemonnaie. Psalm 23 im Portemonnaie. Wie wird man reich? Oder wie wird man ein Millionär? Und ich habe mir das Buch mal gelesen, ich wollte auch mal ein Millionär werden. Und weißt du, da steht es unter anderem drin. Und weißt du, wenn das bei den Millionären funktioniert, funktioniert es bei Kindern Gottes erst recht. Da heißt es, du sollst immer eine große Note, also Banknote, also 100-Euro-Schein oder 200-Euro-Schein, immer im Portemonnaie haben. Und nicht gebrauchen, nicht anrühren, einfach nur im Portemonnaie haben. Schon allein dieses Gefühl, ich bin nie in Verlegenheit. Und selbst wenn ich in Not komme, ich kann immer diese 100-Euro-Note angreifen kann und so weiter. Und wenn ich angreife, ich fülle es wieder und habe immer meine 100-Euro-Note im Portemonnaie. Du solltest also immer so viel Sicherheit, so ein Reserve-Ding im Portemonnaie haben, das brauchst du nicht. Und du darfst auch nicht gebrauchen. Aber wenn, und so wird man reich. Wenn du immer weißt, ich will dir nicht sagen, dass du reich werden solltest, jetzt unbedingt, aber wie habe ich Sicherheit? Du sollst den Herrn im Portemonnaie haben. Du sollst den Herrn, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und er sandte sein Wort und machte gesund. Psalm 23, das ist in diesem Gebet von David, ist alles drin. Es ist ein Notgebet, ist nicht auf Kanapee entstanden und irgendwo in der Wohnstube geschrieben, da, wo alles perfekt war. Nein, in schwieriger Zeit ist dieses Gebet gesprochen worden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich. Und. Und dann salbst mein Haupt voll mit Öl und schenkst mir voll ein. Und Gutes und Barmherzigkeit wird mir nachfolgen. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn am Sonntag, am Samstag, am Mittwoch, am Freitag, alle Tage und ganz am schlimmsten am Donnerstag, wenn es donnert. Halleluja, und es kracht und knistert. Am Montag, wenn alles dunkel und trüb ist, alles verbraucht und verbraten. Menschen, die aus der Wüste kommen, die lernen, aus nichts was zu machen. Menschen, die aus der Wüste kommen, sind erneuerte Menschen, wiederhergestellte Menschen. Menschen, die sich selbst erfahren, sich selbst erlebt haben, die wissen, was sie können und was sie nicht können, die ihre Grenzen erreicht haben. Das sind Menschen, die aus der Wüste kommen, die ihre Sicherheiten aufgegeben haben und sagen, nur noch der Herr ist meine Sicherheit. Der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm. Von wem und vor was soll es mir grauen? Und dann lernst du täglich versorgt zu werden, nur für den Tag. Geschwister und Freunde, weißt du, Menschen, die in der Wüste waren und aus der Wüste kommen, die leben nur für den Tag. Nicht für die Woche und nicht für den Monat und nicht für das ganze Jahr. Die leben immer für den Tag. Gib uns unser tägliches Brot täglich. Und das ist, was du brauchst, täglich. Gott ist es, der jetzt uns führt. Der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Du beschwerst dich vielleicht bei Gott und sagst, oh Gott, warum? Israeliten haben sich auch ständig beschwert. Und ich darf dir eines sagen, ich darf dich trösten mit den Israeliten. Weißt du, die armen Israeliten tun mir auf der einen Seite leid, aber sie sind unsere Vorbilder. Und ich bin Gott dankbar für diese Burschen. Weißt du, von denen kann ich lernen, nicht mehr dieselben Fehler zu machen. Oder vielleicht auch erst recht. Jedes Mal, wenn du geschrien hast, Gott, warum hast du uns rausgeführt, warum hast du uns hierher gebracht? hat Gott ihnen was gegeben. Als sie das erste Mal schrien, Gott, wir haben kein Brot mehr, wir verhungern, hat er ihnen Manna gegeben. Als sie schrien, Gott, wir haben kein Wasser, wir verdursten, hat Wasser gegeben. Und das nächste Mal, oh Gott, wir wollen mal Fleisch haben. Wir wollen Manna, morgen Manna, mittags Manna, abends. Herr, wir wollen mal was anderes haben. Als sie zum Herrn schrien, was macht er? Für 8 Monate haben sie Wachteln bekommen. Die haben sie dann getrocknet schön. Und dann gab es Trockenfleisch. 8 Monate lang. Und bis wieder die nächste Periode kam. Und die musste nur einfangen. Weißt du, wenn Gott anfängt zu segnen, dann musst du nur noch einfangen. Und jeder so viel, was er für seine Familie brauchte. Einsammeln, so viel, was er brauchte. Das will gelernt werden. Aber darf ich dir eines sagen, in der Wüste, du vielleicht haderst mit Gott. Oh Gott, dieses Wasser, du hast mich hier rausgeführt und gesagt, guck mal, ein wunderbarer See. Was ist das, diese Pfütze? Nichts anderes wie bitteres Wasser. Totes Meer wahrscheinlich. Ungenießbar, lauter Öl und Gestank. Und dann hat Gott eine Antwort genommen. Moses schneidet ein Stück Holz, schmeißt rein, ein Bild auf das Kreuz. Mara, bitteres Wasser. Und das Wasser ist wieder genießbar. Weißt du, du bist in der Wüste lernst du schreien. Du kannst schreien. Hört ja keine Stasi und kein KGB und kein Sekuriatis. Da schreist du zum Herrn. Und als das Volk Israel schrie, hat Gott einen Erlöser verschafft. Immer wenn die Kerle schrien, die schreien nicht mehr. Und das ist das Problem. Wenn wir nicht mehr schreien, dann wütet der Teufel und handelt der Teufel. Wir sollten wieder schreien. Und in der Wüste lernst du zu schreien. Hilfe. Und es ist keine Hilfe weit und breit. Und dann ist Gott ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Ist das nicht wunderbar? Ich bin begeistert von meinem Gott. Paulus war 3 Jahre lang in dieser Wüste. Und dort hat er alles Große empfangen, Große erlebt. Nicht nur Versorgung, sondern Offenbarung von Gott. 5. Mose 8. Hier bekommt Israel, die Stiftshütte, das Gesetz, den wahren Glauben, den geläuterten Glauben, diesen Ein-Gott-Glauben, diesen Jahwe-Glauben, das neue Leben, eine ganz neue Identität. Ihr seid das auserwählte Volk. Diese Berufung, in der Wüste bekommt man das. Dann merkst du plötzlich, ich bin was Besonderes. Ich bin voll Gottes. Was habe ich gemacht? Nichts, ich bin nur Gott gefolgt. Dort beginnt das wahre Leben. Keine Handys, kein CD-Player, kein Internet, kein Fernseher, nicht einmal eine Bibel, nichts. Keine Gemeinde, keine Andachtsbücher, keine Geschwister. Da lernst du Gott vertrauen. Moses, red du mit Gott. Frag du den Herrn. Dort fängst du an, auf dich selbst zu hören in der Wüste. Das sind wahre Segenstätten. Dort wird dein Charakter gestärkt, gereift, da wirst du für Gott brauchbar, innerlich reicher. Die Wüste, ein Platz der Zubereitung. Mitten in der Wüste am Jordan kommt Jesus, Johannes 1, 26. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt und will sich taufen lassen vom Johannes. Mitten unter euch, siehe, das ist das Lamm Gottes. Mitten in der Wüste passiert das Wunder, dass der Welt Sünde trägt, Vers 29, 1. Johannes. Erst in der Wüste begegnest du dem Herrn, deinem Herrn. Und ein Tropfen Wasser. Ich bin mal im April, glaube ich, war das. Bin im April in Israel gewesen und fahre mit meiner Gruppe in die Wüste. Und was erlebe ich? Alles grün. Alles grün. Und die Leute sagen, Matthäus, du hast gelogen. Du hast erzählt, hier wäre nur Sand. Er sagt, tut mir leid, also ich habe selbst Halluzinationen. Ich sehe, alles ist grün. Dann sagt unser Leiter, es hat gestern Abend oder vorgestern geregnet. Es war der Frühregen. Es hat geregnet. Und nur ein bisschen Tropfen und die Wüste grünt. Ich dachte, so wie bei uns Golfplatz, alles grün. Alles grün. Die Wüste grünt. Nur ein paar Tropfen Wasser. Nur etwas von oben und die Wüste grünt und kennst nicht mehr wieder. Und du denkst, du hast Halluzinationen. Plötzlich wird die Wüste zum Garten Eden. Das Wort Gottes bringt dein Leben zum Blühen, noch ganz schnell, hier in der Wüste. Jemand schrieb mir neulich, und ich denke, das ist also was uns auch hier bewegt. Manchmal schrieb, da schrieb mir jemand, manchmal kann ich gar nicht fassen, wie Gott für uns sorgt. Wir werden regelrecht aus der Luft versorgt. Ist das nicht schön in der Wüste? Wir werden regelrecht aus der Luft versorgt. Kinder Israel sind in der Wüste regelrecht aus der Luft vom Himmel versorgt werden. Wenn mal ein Engpass entsteht, gibt es immer wieder durch unseren Herrn und Heiland eine Lösung. Ich bin begeistert, wenn wir solche Briefe bekommen. Ich habe diese Tage ein Lied bekommen, Gott sorgt für dich, sein Kind. Und das ist also dieses Lied, was mich bewegt. Gott sorgt für dich, fürchte nicht, auch was geschieht. Gott sorgt für dich, sein Kind. Er trägt dich, begleitet dich. Menschen, die aus der Wüste kommen, die sagen, das war unsere beste Zeit. Leute, die aus dem Konzentrationslager kommen, das war unsere beste Zeit. Du sagst, es ist verrückt. Aber dort haben sie gelernt, Gottes Liebe, Gottes Güte. Obwohl das Grausamste war, wenn keine Sonne scheint, wenn nur die Peitsche da ist und nur die Drohung ist und so weiter. Aber mittendrin, innen ist etwas entwickelt worden. Israel wäre ohne diese Trübsalzeit nie Israel geworden. Das war unsere stärkste Zeit. Hier in der Wüste, da erlebst du Dinge, die du gar nicht so richtig in Worten formulieren kannst, auch jetzt, heute und hier. Gott sorgt für dich, sein Kind. Menschen, die aus der Wüste kommen, die kommen aus einer gesegneten Zeit. Nicht die Gemeinde, weiß, wo alles wohl ist und alles geordnet ist und alles geschmiert ist, alles gesalbt ist. Ich kenne Gläubige, seit 1974 fahre ich in den Osten, habe Bibel geschmuggelt, Rumänien, Russland und all diese kommunistischen Länder. Und ich weiß, und wenn ich heute die Christen sehe und die Christen von damals sehe und so weiter, dann sehe ich einen großen Unterschied. Wenn dort hingekommen bist, haben die Leute gebetet wie die Weltmeister. Denen war es egal, was, ob jetzt gerade Sekretariat ist oder KGB oder sonst was ist. Die haben gebetet und Wunder Gottes erlebt und Führung Gottes erlebt und die haben Hunger nach Gott gehabt. Jetzt, wenn du kommst, haben sie Dollar dabei, haben sie Euro dabei und so weiter. Denen geht es nur noch um Materialismus. Als die ersten Rumänen hierher kamen, Leute, das war für mich so eine Ergötzung und so eine Erquickung. Die Leute haben gebetet und gebetet und gebetet. Und nachher, nachdem sie hier waren, nachdem es ihnen gut ging, haben sie nur noch Fernsehen geguckt. Alles vorbei. Deshalb, ich bin gar nicht so dafür und begeistert und sage, ja guck mal, schön, Friedenszeiten. Die Gemeinde Jesu wächst in Verfolgungszeiten, in Wüstenzeiten, in Drangsal. Da erlebst du die Gegenwart Gottes. Wenn alles gut geht, weißt du, wenn ein Arzt ist, Herr Doktor, da drückt es mich schon wieder. Oder Verstopfung oder sonst noch was. Aber weißt du, wenn nichts da ist und kein Doktor und kein Rechtsanwalt und kein Staat und keine Sozialhilfe und kein Hartz IV und nichts und da ist Gott. Weißt du, wir brauchen wieder. Und ich denke, das Volk Gottes wird schwierigen Zeiten entgegengehen. Ich wünsche es nicht. Ich wünsche es nicht. Ich wünsche mir nicht, wünsche auch anderen nicht. Aber Gott bringt uns zurecht. Und der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Da lernen wir wieder beten. Da lernen wir wieder Manna zu empfangen. Und da werden wir wieder Manna finden. Da lernen wir, was Liebe ist. Dann lernst du, wer dein Bruder und deine Schwester ist. Auf wen und auf was du dich verlassen kannst. Und auf wen und was nicht du verlassen kannst. Da lernst du erst. Da lernen wir Familien treffen. Heiligen treffen haben wir jetzt gehabt. Haben wir gehabt erst am gestern. Heiligen treffen. Weißt du, da trifft sich voll Gottes zusammen. Wüste. Meine schwierigsten Zeiten, und ich muss auch euch hier sagen, Menschen, die aus der Wüste kommen, meine schwierigsten Zeiten waren meine schönsten Zeiten. Die Zeiten, wo ich nicht an Gott glauben konnte. Was sagst du, wie bitte? Als Pastor? Ja, wo ich nicht an Gott glauben konnte, wo ich nicht mal beten konnte mehr für mich, wo ich meine Kinder am Tisch beten ließ, weil ich gesagt habe, ich bin ein Heuchler, ich komme mir so als ein Heuchler vor. Weißt du, ich glaube zwar, aber ich erlebe nichts von Gott. Das waren meine schönsten Zeiten. Und weißt du was? Gott lässt dich nicht in den Stich. Dann kriege ich einen Brief, nachdem meine Krisenperiode, meine Depression oder meine Wüstenzeit zu Ende ist. Wenn deine Wüstenzeit zu Ende ist, kriegst du einen Brief oder einen Anruf oder was. Dann kriege ich einen Brief aus Barbados, Westindien, aus dem Mittelamerika. Kriege ich einen Brief, 15.000 Kilometer weg. Bruder Matutis, liebe Heidemi, wie geht's euch? Der Heilige Geist hat uns gezeigt, wir müssen für euch beten von dann bis dann. Und es war exakt die Zeit, wo ich nicht mehr beten konnte. Hat der Heilige Geist in Barbados, Westindien, jemand aufs Herz gelegt, bete für die zwei. bete für die zwei. Weißt du, der Heilige Geist, und das weißt du gar nicht, und du wunderst dich, Mensch, ich bin durchgekommen mit Gottes Hilfe. Vergiss das, Gottes Hilfe. Jemand hat für dich gebetet, und das weißt du nicht einmal mehr. Lot ist aus Sodom rausgekommen und hat nicht mal gewusst, dass Abraham auf dem Berg da oben für ihn gebetet hat. Und wenn er es gewusst hätte, wäre er zu Abraham gerannt und hätte gesagt, Onkel, ich danke dir, dass du für mich gebetet hast. Aber er hat nicht gewusst. Abraham hat nur selbstlos gebetet für den Lot, weil er wusste, der ist in Sodom und der muss raus. Sodom kann vorher nicht untergehen. Er kam raus, nur weil Abraham gebetet. Und vielleicht, dass du heute noch da bist, hat jemand für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Gut, der Herr Jesus ist der eine. Aber du weißt nicht, vielleicht das Gebet deiner Mutter, das Gebet von deinem Freund, das Gebet von irgendeinem Bekannten. Irgendjemand sagt, aha, der Name fällt ein. Richard Wurmbrand hat mir erzählt, er hat erlebt, dass plötzlich jemand auf ihn kommt. Er war in einer Zelle, Gehirnwäsche, und er konnte kein Auge mehr zuschlafen. Er war fast dem Nervenzusammenbruch nahe und Elektroschocks an den Füßen. Seine Füße sind verbrannt von diesen ganzen Elektroschocks gewesen. Und er war, ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif die Nummer sagen, also 543, das war seine Zellennummer. In dieser Zelle, immer wieder, wenn er einnicken wollte, gleich geklopft an der Tür, aufwachen, aufstehen. Also er war der Verzweiflung nahe und er war in dieser Zelle und sagte, Gott, also heute Nacht halte ich noch durch, aber ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr, ich gebe es auf. Und als dann Richard Wurmbrand dann rauskam und in der Freiheit war, hat einen Gottesdienst gehalten und dann kommt jemand auf ihn zu und dann erzählte die Zellennummer, ich sage jetzt 543, dann kommt jemand und dann sagte, das ist nicht möglich, das ist nicht wahr. Ich musste die ganze Zeit von dann bis dann beten für Nummer, irgendwo einen Gefangenen in Russland hat er gebetet natürlich, aber das war in Rumänien, spielt ja keine Rolle, hat sich nur verhört in der Ortschaft und im Land. Und ich habe gebetet, 543, immer wieder, Herr, schütze den Mann, Herr, stärke den Mann, hilf dem Mann in der Zelle oder der Person in der Zelle 543. Du betest manchmal und weißt gar nicht, was du betest. Du sollst im Geist beten, nicht im Verstand. Dein Verstand betet nur, was du denkst und so weiter. Aber bete für jemanden, der gerade in der Wüste ist. Der Herr weiß, wer in der Wüste ist und wir sind der Leib Jesu Christi. Und wenn der Finger leidet, dann leidet da auf der anderen Seite auch der Finger. Und so weiter. Wir gehören zusammen als Glieder am Leib Jesu Christi. Und wenn der Geist dich drängt zu beten für irgendetwas heute Abend, dann bete für diesen Menschen. Und du sagst ja, ist es verrückt, ich bete dafür einen indischen Christen irgendwo im Himalaya. Aber Gott kann diese Verbindung herschaffen. Der Geist ist unbegrenzt. Wir sind begrenzt. Und wir führen ein unbegrenztes Leben, ein geistliches Leben. Unser Wandel ist im Himmel. Bete für irgendeinen jetzt irgendwo in Saudi-Arabien. Bete für irgendjemanden, gerade vielleicht irgendwo, der jetzt in einer großen Not ist, gefoltert wird, gehängt oder geredet wird. Und wenn du anfängst zu beten, Gott zeigt es dir. Er sagt nicht, das ist Vater Morgana. Weißt du, du musst in der Wüste lernen, Geister und Vater Morganas und Heiligen Geist und Gott und den Teufel zu unterscheiden. Und das ist so wichtig, dass du es lernst. Und wer das nicht gelernt hat, der betet Unsinn zusammen. Aber wenn er das gelernt hat und dann weiß, im Geist zu wandeln, Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen wie alle anderen zusammen. Und deshalb war er so erfolgreich. Deshalb hat er sich vorgewagt in Kleinasien, wo Pergamon war, Satans Thron war, wo kein Apostel hingegangen ist, wo alles gegraut hat. Aber da ging Paulus hin, weil er voll Geistes war. Wir haben Autorität und gebrauche deine Autorität, war eines meiner Themen die letzte Zeit. Halleluja. Amen. Menschen, die aus der Wüste kommen, danke Gott für deine Wüsten, für den Wüstensand. Danke Gott. Und ich möchte, dass du für deine Wüste dankst. Und sagst, das war die schönste Zeit. Wenn ich, manchmal, ich bin dabei, ich fang immer wieder an und höre aber wieder auf, Biografie zu schreiben. Weißt du, wie Gott geführt hat und wie Gott geleitet hat. Und die schönste Zeit war es, als es mir so richtig dreckig ging. Hier lernte ich, ich werde getragen. Ich werde getragen. Irgendwie, ich kann es nicht erklären, wie. Ich weiß nicht von wem, aber ich werde von Gott getragen. Und mein Glaube hat nicht aufgehört. Und ich glaube immer noch. Und ich bleibe immer noch am Glauben. Und wenn ich verzweifelt bin, wenn ich nicht mehr beten kann und nicht mehr glauben kann, ich habe bei diesem Treffen da gestern gesagt, dann seid ihr da, jetzt helfe ich euch, jetzt stehe ich euch bei. Jesus sagt zu Petrus, wenn du mal alt wirst, ein anderer wird dich gürten. Ein anderer wird dir helfen. Ein anderer wird dich tragen. Ein anderer wird dich unter die Arme greifen. Ein anderer wird dir beistehen. Jetzt machst du für jemand anders, aber später ein anderer. Lass uns aufstehen und in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns zum Herrn beten und lass uns Gott sagen, dass wir ihn lieben. Auch in der Wüste. Halleluja. Oh, Heiland, ich mag dich. Herr Jesus, ich danke dir für meine Wüstenperioden, meine Wüstenstationen. Ich bin noch nicht alle 42 durch wie Israel, aber Herr, ich bin auf dem Weg schon. Ich habe schon manche Wüstenstationen erfahren, erleben dürfen und du warst so gut. Oh, es geht durch die Wüste, durch die Hitze, durchs Drama, durch Tragödie, durch Schwierigkeiten. Aber nach jeder Wüstenstrecke kommt eine Oase, kommt eine Erquickung, kommt wieder frisches Wasser, kommt wieder was Neues, kommt wieder was anderes. Vater, ich danke dir, dass du uns mitten in der Wüste, wo der Hassael ist, dieser Dämon, der Teufel leibhaftig, dieser Sündenbock ist, wo die bösen Menschen sind, mittendrin in der Wüste, deckst du uns den Tisch. Halleluja. Und salbst unser Haupt voll ein. Und David hat dich erleben dürfen in der Wüste und ich darf und meine Geschwister dürfen heute Nachmittag dich mittendrin in der Wüste erleben. Deine Herrlichkeit geht auf in der Wüste. Halleluja. Sina ist in der Wüste. Halleluja. Manna ist in der Wüste. Wachteln sind in der Wüste. Wasser aus dem Fels ist in der Wüste. Halleluja. Und Gott, du wirkst mittendrin in der Wüste. Große und unaussprechliche Dinge. Ich danke dir und ich preise dich. Amen.